Nach dem gelobten Netflix-Hit Spuk in Hill House folgt mit Spuk in Bly Manor Staffel 2 der Anthologieserie. Was lieben wir an der Horrorserie und was hat uns enttäuscht? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber bzw. Screamgestöber. Heute wird es nämlich gruselig oder wird es gruselig? Das ist die Frage, die wir uns stellen, denn heute geht es um Spuk in Bly Manor, wie ich gerade erfahren habe. Es heißt nicht Bly Manor, wie Max mir gerade gesagt hat. Spuk in Bly Manor, die zweite Staffel der Horror-Anthologieserie von Mike Flanagan bei Netflix. Die erste Staffel Spuk in Hill House hat er ja eingeschlagen, wie eine Gruselbombe, könnte man sagen. Und jetzt kommt Staffel 2 und wir wollen heute über beide Staffeln reden, sie so ein bisschen vergleichen und gucken, was uns an beiden gefällt, beziehungsweise was uns an Bly Manor gefällt und uns vielleicht auch ein bisschen enttäuscht. Ja, da begrüße ich gleich mal meine zwei Horror-Mitstreiter, den Serien- und Horror-Experten Max Wieseler. Hallo Max.
Hallo.
Sollte das gerade gruselig klingen?
Ja, ist leider nach hinten losgegangen.
Ich fand's gut, dass du es zumindest probiert hast. Mal gucken, was Patrick so drauf hat. Ich begrüße nämlich den Horrorfan und unseren Spuk-Sympathisanten Patrick Reinbott. Hallo.
Hallo. Ich versuch's gar nicht erst.
Okay. Ich fand das ganz toll. Ich lasse das einfach so stehen. Ich bin Andrea Wöger und ja, ich liebe Horrorfilme auch und ganz besonders Haunted House-Geschichten. Deswegen fühle ich mich auch in den Geschichten von Mike Flanagan immer ganz wohl und vor allem bei Spuk in Hill House und Spuk in Bly Manor bin ich da an dem Fernseher geklebt quasi. Noch ein Hinweis für alle unsere Podcast-Hörer, wenn ihr vielleicht zum ersten Mal auch jetzt gerade auf Streamgestöber gestoßen seid, dann kann ich euch noch mit auf den Weg geben, dass wir auch bei Spotify sind und bei Apple Podcast, bei Podcast Addict und sowieso eigentlich bei allen Podcast-Apps, wo ihr so eure Podcasts bezieht. Also da könnt ihr uns natürlich sehr, sehr gerne abonnieren. Das freut uns auf jeden Fall. Umso größer die Hörerschaft ist, umso mehr freuen wir uns. Deswegen abonniert uns gerne. Patrick, meine erste Frage an dich. Hast du schon mal einen Geist gesehen?
Nee, leider noch nicht. Ich hatte zwar schon ein paar Mal irgendwie mich auf die Suche begeben, so ein bisschen nach ein paar Sachen, die ich gesehen habe. So im Haus rumgegangen durch die Stockwerke, aber ich habe noch keinen wirklich leibhaftig gesehen.
Vielleicht ja auch besser so. Ich weiß nicht, stell mir das schon. Ich glaube, das ist gar nicht so lustig. Vielleicht, Max, wie sieht's mit den Geistern aus in deiner Wohnung?
Ich kann's nicht bestätigen, aber letzte Woche hatte ich tatsächlich den größten Jumpscare meines Lebens, glaube ich. Ich saß gerade in der Küche und plötzlich riss die Küchentür auf und es war anscheinend irgendwie ein Luftzug, aber sie riss wirklich so brutal auf, ich habe mich so erschrocken und bin dann echt durch die Wohnung gelaufen, geguckt, ob jemand schon zu Hause ist, aber war niemand da.
Vielleicht lieber mal die Historie der Wohnung checken, was da so passiert ist. Oh. Was ist denn, Max, was ist denn so, wenn wir jetzt gleich total ins Geister-Horror-Drama einsteigen, was ist denn so, du als Horrorexperte, dein liebstes Horror-Subgenre eigentlich?
Bei mir ist tatsächlich eher so Slasher, also alles, was eher so mit menschlichem Horror und tiefe menschliche Abgründe zu tun hat. Sonst mit Geistern bin ich eigentlich, kann ich nicht so viel mit anfangen.
Wie gefallen dir die Conjuring-Filme?
Ich finde sie gut, aber ich muss sie nicht ein zweites Mal gucken. Das ist nämlich so, bei vielen Geisterfilmen ist halt wirklich so viel auf Jumpscares gesetzt, dass ich das für mich so abnutze, dass ich die Filme nicht ein zweites Mal sehen möchte, kann. Das ist so ein Problem, was ich mit dem Genre habe, dass es halt oft halt immer auch die gleichen Effekte sind. Aber wenn das Ganze jetzt wirklich mit einem tollen Figurendrama unterfüttert ist, wie jetzt zum Beispiel halt auch bei Hill House oder Bly Manor, dann kann ich mich da schon sehr gut mit einfreunden.
Ja, ich finde, das macht dann unterscheidet die guten von den weniger guten Gruselgeschichten. Wenn man die noch zweites Mal schauen kann, weiß man, dass da einfach die viel Wert auf die Atmosphäre und nicht nur auf die Jumpscares gelegt wurde. Patrick, hast du ein liebstes Horror-Subgenre?
Also bei mir ist es auch ein bisschen so wie bei Max. Ich mag Slasher-Filme total gerne und ansonsten geht's bei mir auch schon gern mal in diese Terror-Film-Richtung. Also so Sachen, die schon ziemlich brutal sind oder auch Grenzen überschreiten, irgendwie Sachen zeigen, die man in gewöhnlichen Horrorfilmen jetzt nicht unbedingt sieht. Das ist schon das, was ich im Horrorgenre wirklich sehr gern schaue. Und ich muss mich da Max auch ein bisschen anschließen. Ich bin jetzt auch gar nicht so der größte Geister- und so Spukhausfilm-Fan. Da sind ja die richtigen zwei Gäste geholt in die Sendung, die gar nicht so die Mega-Fans sind. Aber nee, ist bei mir auch so. Also es kommt bei mir dann auch wirklich darauf an, wie sind die Figuren am Ende und kann ich mich mit denen identifizieren oder geben die mir irgendwas emotional, damit es über dieses reine Geister-Spukhaus-Klischee-mäßige rausgeht, dann lasse ich mich da auch sehr gern drauf ein.
Aber vielleicht seid ihr ja dann doch genau die richtigen Leute hier für den Podcast mit mir, weil es ja auch spannend ist von jemandem, der sonst nicht so viel oder von dem das Geister-Subgenre jetzt nicht das allerliebste ist, dann guckt man da ja vielleicht auch noch mal auf andere Sachen, als dass man gleich alles abnickt und sagt, ja, ist doch eh super, so wie ich das dann bei Geistergeschichten mache, weil ich einfach, weil ich Haunted House ist einfach so, dass eins meiner absolut liebsten Horror-Subgenres, da könnte ich mir alles angucken. Das ist irgendwie, ja, manchmal gibt's das einfach. Und für alle Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns regelmäßig hören, wir haben eine kleine Änderung. Und zwar starteten wir bisher immer am Anfang mit auf ins Streamgestöber, wo wir unsere Streaming-Tipps abgegeben haben für, ja, was wir am Wochenende geguckt haben und euch empfehlen wollt. Das machen wir jetzt nach dem Hauptteil. Also keine Sorge, es ist nicht verloren für alle, die sich schon drauf freuen, was Max und Patrick so am Wochenende gestreamt haben. Wir machen das einfach jetzt am Ende, damit wir am Anfang gleich einsteigen können in das Hauptthema. Und ein Tipp wollte ich aber trotzdem am Anfang noch mitgeben, weil es so gut zu Spuk-In passt. Und zwar hat ein Twitter-User, der Twitter-User Coders Berlin, der folgt uns auf Twitter bei Streamgestöber. Da könnt ihr uns gerne alle abonnieren, wenn ihr immer wissen wollt, wann und was als nächste oder neue Folge herausgekommen ist. Und er schreibt, falls ihr auch mal was Schönes für Kinder, aber nicht nur, empfehlen wollt, unbedingt gucken, Spuk im Hochhaus, Spuk unterm Riesenrad und Spuk von draußen. Also ich kannte die vorher nicht und habe mir das ein bisschen angelesen. Ist auf jeden Fall eine gute Kindervariante von Spuk in Hill House und Spuk in Bly Manor, finde ich. Patrick, Max, habt ihr das zufällig gesehen?
Als Kind habe ich die gesehen. Ja, fand ich ganz cool als Kind. Gehört. Ja, es sind so drei Geisterbahnfiguren, die zum Leben erwecken. Das, als Kind fand ich das ganz cool.
Hat dich das Horror sozialisiert ein bisschen?
Mindestens.
Finde ich sehr gut. Okay, von Max gibt es auch eine Empfehlung. Dann starte ich voll ins Hill House rein. Und ich würde sagen, wir versuchen da halbwegs spoilerfrei zu bleiben, wenn wir über Spuk in Hill House reden. Wenn ihr Patrick Max einen Spoiler habt, dann gebt einfach vorher eine große Spoiler-Warnung raus. Genau, also Spuk in Hill House startete 2018 bei Netflix und das schlug, wie ich vorhin schon gemeint habe, wie so eine kleine Geisterbombe ein von Mike Flanagan, der auch ein paar ganz tolle Horrorfilme vorher gemacht hat, zum Beispiel Oculus und Before I Wake, die ich auch sehr empfehlen kann. Und Spuk in Hill House basiert auf dem gleichnamigen Roman von Shirley Jackson. Da gab es zwei Verfilmungen vorher, einmal Bis das Blut gefriert von 1963 und einmal Das Geisterschloss von 1999. Der lief sehr oft im Fernsehen früher, als ich klein war. Vielleicht habt ihr den zufällig auch mal im Fernsehen gesehen. Und bei Moviepilot hat das Ganze eine Bewertung von 7,8 bei 1200 Bewertungen. Das ist sehr viel. Ich glaube, ich habe es noch höher bewertet. Patrick, kannst du dich erinnern, wie hoch du Spuk in Hill House bewertet hattest damals?
Ich habe der Serie eine 7,5 gegeben.
Oh, unterm Durchschnitt tatsächlich. Ja. Und Max?
Ich habe der Serie eine 9 gegeben.
Oh, wow, okay, sehr gut. Ich bin da irgendwo mittendrin. Ich glaube, ich habe eine 8,5 gegeben. Ich fand wirklich, dass das somit die beste Horrorserie oder das beste Horrordrama war, das ich überhaupt gesehen habe, was ja immer krass ist, wenn man dann so eine Aussage treffen kann. Und bei Moviepilot ist es auf Platz 2 der besten Geisterserien ever, hinter Supernatural. Supernatural mit einer 8,0, die beste Geisterserie der Moviepiloten. Und generell ist es auf Platz 11 der besten Horrorserien all time quasi bei Moviepilot. Also das ist schon eine Ansage. Patrick, vielleicht willst du einmal ja ganz kurz einen Einstieg geben für alle Leute, die Spuk in Hill House nicht gesehen haben oder sich nicht mehr so gut erinnern, um was es da geht.
Bei Spuk in Hill House geht's um die Familie Crane. Und die Serie spielt sich erstmal grundsätzlich auf zwei verschiedenen Zeitebenen ab. In der Zeitebene, die mehr in der Vergangenheit spielt, geht es darum, dass die Familie, also Vater, Mutter Crane, mit den insgesamt 5 Kindern in das titelgebende Hill House zieht. und die wollen das renovieren, um daraus, um das dann zu verkaufen und sich ein noch schöneres Haus davon zu holen. Das Problem ist nur, nach und nach häufen sich recht bald die seltsamen Vorfälle und das Ganze läuft dann in der Vergangenheit auf ein sehr tragisches Ereignis hin, was aber auch erst spät in der Serie dann enthüllt wird, was da überhaupt passiert ist. Und der Hauptteil von Spuk in Hill House ereignet sich dann mehr in der Gegenwart. Da geht es dann darum, dass die 5 Geschwister schon im Erwachsenenalter sind und sich mehr oder weniger auch untereinander voneinander entfremdet haben. Also einige haben kaum noch Kontakt zueinander. Und das ausschlaggebende Ereignis ist dann, dass eines der jüngsten Geschwister, die Nell, geht nochmal in dieses Hill House zurück und begeht dort Selbstmord. Und das treibt dann die anderen Geschwister mehr oder weniger notgedrungen dazu, dass sie sich alle für die Beerdigung nochmal versammeln und dann gegenseitig ihre Traumata und die Erinnerungen an das Hill House, was da alles passiert ist, aufarbeiten müssen und so als Familie wieder zusammenkommen müssen. Das ist so grob die Handlung von Spuk in Hill House.
Ja, danke für die Zusammenfassung. Ich fand damals auch diese Geschwisterdynamik der 5 Geschwister, die man eben in Jung und in Erwachsen sieht, fand ich das Um und Auf der Serie, also Dreh- und Angelpunkt von allem Großartigen, was aus der Serie entstanden ist. Ging es dir auch so, Patrick, oder war irgendwas anderes an der Serie, was dich damals so gehuckt hat?
Nee, mir ging es auch so. Also ich bin zu der Serie auch gekommen, weil ich vorher schon ein großer Mike Flanagan-Fan war, der die Serie komplett auch durchinszeniert hat. Er hat bei jeder Folge hat er Regie geführt. Und die Serie macht auch das aus, was seine Filme ausmacht. Also er schafft das wirklich ganz hervorragend, dass er Figuren schreibt, die mehrdimensional sind, die wirklich emotional greifbar sind. Und er bettet die aber immer in, also er hat immer persönliche emotionale Schicksale auch, die er aber dann auch wirklich in so Horror-Szenarien einbettet, die wirklich unter die Haut gehen. Also er ist jetzt auch niemand, der sich im Gegensatz zu den Conjuring-Filmen, über die wir kurz gesprochen haben, der sich arg auf diese Jumpscares verlässt. Also die hat er auch schon drin, aber bei ihm entsteht der Horror wirklich immer so aus diesen Figuren selbst, aus Traumata, die sie aufarbeiten müssen, aus schlimmen Sachen, die sie erfahren haben, aus Ängsten, die sie nicht verarbeitet haben. Und er schafft es in der Serie immer, dass er ein tolles Charakterdrama zeichnet, aber gleichzeitig auch immer wieder so Horrorsequenzen auf einmal auspackt, die wirklich sehr, sehr gruselig und erschreckend sind. Also diese Verbindung ist das, was ihn ausmacht als Regisseur und was auch Spuk in Hill House für mich total ausmacht und gepackt hat.
Max, kannst du dich erinnern, wie es dir damals ging, als du es zum ersten Mal gesehen hast? Was dich daran so gepackt hat? Weil du hattest das ja auch mit einer 9 bewertet.
Ja, ich glaube, mir war schlecht danach. Also ich bin auch zu der Serie gekommen, weil ich großer Mike Flanagan-Fan bin. Ein Jahr zuvor, der ja auch auf Netflix dann mit Gerald's Game einen super Film abgelegt, der ja auch dieses so Traumata und Vergangenheit und Gegenwart beeinflussen sich gegenseitig. Das sind so immer so Themen, die er mit einpflegt und das hat mir auch an Hill House sehr gut gefallen. Und aber was mich dann wirklich gehuckt hat an der Serie, ist halt die Inszenierung gewesen von Flanagan. Der hat ja alle Folgen auch inszeniert. Und das ist die erste Horrorserie, wo ich mich wirklich gegruselt habe, weil er das wirklich geschafft hat, durch diese ganzen versteckten Geister im Hintergrund und Statuen, die sich im Hintergrund bewegen und aber die Kamera wirklich nie in Fokus drauf liegt, wirklich so unterschwellig, wirklich so ein mulmiges Gefühl bei mir heraufzubeschwören, dass ich mich wirklich gegruselt habe. Und das ist das, was mich wirklich an der Serie dann gehuckt hat. Und natürlich die ganzen tragischen Vorfälle, die mich dann an den Boden gerissen haben.
Ja, ich habe ja auch schon lange ein sehr großes Herz für Mike Flanagan, weil er meiner Meinung nach eine ganz einzigartige Art von Horror produziert in so gut wie allen seinen Filmen, vielleicht noch am wenigsten in Oculus, aber auch da, und zwar das Horror-Drama. Also er produziert, wie ihr schon meintet, den Horror meistens mit extrem krassen Schicksalen und stülpt sie dann auch Figuren, die uns wirklich nahe gehen, über und macht das gar nicht so sehr mit Jumpscares, manche natürlich auch, die dann aber umso effektiver und wohl eingesetzt. Aber vor allem erinnere ich mich da, in Hill House gibt es eine Folge, die mir am besten in Erinnerung geblieben ist, die Folge von der tatsächlichen Beerdigung von der Schwester, die ja am Anfang stirbt, die sich am Anfang das Leben nimmt. Und da sieht man halt sehr oft im Hintergrund Geister stehen, sieht man die ganze Serie über, aber da ist es besonders prominent. Und es ist halt dann das, was nicht ausgesprochen wird, also da, wo keine laute Musik läuft und man sich erschreckt, sondern man muss die selber entdecken quasi. Und dann ist das halt aber auch so ein Grusel, der dann wirklich unter die Haut geht und der dann auch da bleibt. Ging es euch da, oder könnt ihr euch, Patrick, kannst du dich auch noch gut an die Beerdigungsfolge erinnern?
Ja, das war ja, glaube ich, die Folge, die auch so super toll inszeniert war, weil er da ja auf lange Einstellungen setzt. Man sieht da meistens keinen Schnitt und er schafft es dann trotzdem, beide Zeitebenen ineinander zu verweben, ohne Schnitte. Und da laufen dann praktisch Vergangenheit und Gegenwart so ineinander über. Und die Folgen vorher sind ja mehr Charakter-Einzelfolgen, in denen die einzelnen Familienmitglieder und Geschwister dann vorgestellt werden. Und die sechste Folge müsste das gewesen sein. Die ist dann wirklich so ein erster Höhepunkt, wo dann alle aufeinandertreffen und es wird viel gestritten, es sind Geister im Hintergrund. Also da kommt dann wirklich alles auf so einem Höhepunkt zusammen. Und das ist schon eine richtig starke Folge, die nochmal hervorsticht total, ja.
Ich muss mich auch nochmal informieren, wie viele Geschwister oder ob Mike Flanagan Geschwister hat, weil ich glaube, dass sowas kann man nur inszenieren, wenn man selber viele Geschwister hat. Mhm. Das ist irgendwie so diese Geschwisterdynamik und dann gibt's eine Einstellung, wo sich die Kamera dreht und bei der ersten Drehung sind sie alle erwachsen und bei der zweiten Drehung stehen sie alle als Kinder da, quasi die auch gerade angefangen haben, ihre Traumata durchzumachen und dann die Erwachsenen, die halt immer noch an den Traumatas hängen. Und das ist schon handwerklich, wie Max, wie du vorhin auch meintest, ist das schon wirklich enorm, was da so geboten wurde. Max, kennst du denn irgendeine andere Gruselserie, die du besser fandest?
Ist schwierig tatsächlich. Nee, also wirklich eine Gruselserie, die mich so mitgepackt hat, eigentlich gar nicht so groß. Halt oft Horrorserien, wenn es jetzt brutal oder schockierend ist, das schon, aber so halt wirklich dieser wirkliche Grusel-Gänsehaut-Faktor, den hatte eigentlich nur Hill House bei mir wirklich beschwören können.
Patrick, wie geht's dir da? Guckst du denn sonst auch gerne Horrorserien oder bist du eher mehr so der Horrorfilmgucker?
Ich bin mehr der Horrorfilmgucker, generell auch Filmgucker. Also Max ist da schon jemand, der deutlich mehr Serien schaut als ich und da auch besser Bescheid weiß. Und mir fällt da auch auf Anhieb jetzt gerade so in letzter Zeit, in den letzten Jahren auch keine Horrorserie ein, die mich so gepackt und geguselt hat wie Hill House. Also das, da müsste ich schon weit zurückdenken zu Serien, die ich früher eher in der Kindheit geschaut habe, die dann auch gruselig waren, die mich dann so ein bisschen aufgewühlt haben. Aber so von den modernen Serien ist Hill House schon für mich auch die Referenz, wenn ich irgendwas empfehlen müsste, was in die Richtung geht.
Ja. Was natürlich nicht heißen soll, dass es keine guten Horrorserien gibt. Das ist ja, da gibt ja, es klar. Schon einige. Aber halt wirklich dieses mulmige Gefühl, was Hill House erschafft, das schafft halt kaum eine andere Serie. Also vielleicht Channel Zero war eine gute Serie von Sci-Fi, die mich auch sehr gepackt hat. Aber da ist es halt eher so Mindfuck, der einen in die Serie treibt, aber nicht so wirklich Grusel. Es gibt halt immer so andere Sachen. Oder es gibt Slasher, wo es dann halt eher der Schockfaktor ist. Es sind immer andere Sachen, aber nie so wirklich der Grusel.
Ja, es ist, ich glaube, da ist Hill House auch tatsächlich gar nicht so gut mit anderen Horrorserien vergleichbar, sondern eher mehr so mit so Sachen wie zum Beispiel Tschernobyl, wo natürlich nur Sachen geschehen, die wirklich passiert sind, also wahre Begebenheiten, aber trotzdem ist so eine Anspannung da und irgendwie so ein unterschwelliger Horror. Ich finde, das passt dann eigentlich schon besser zu der Art, wie Mike Flanagan seine Serien inszeniert, als dass man es jetzt mit einer anderen Horrorserie tatsächlich vergleicht.
Also ist unser Fazit unvergleichbar.
Spuk in Hill House, unvergleichlich, Punkt. Nächstes Thema. Ich habe, was damals ganz groß war, als Spuk in Hill House rauskam, ist, es gab ganz viele Videos mit allen Geistern, also Compilations von allen Geistern, die man in der Serie sieht, die wirklich, es gibt ja wirklich in jeder Folge mehrere, die auch einfach mal irgendwo im Hintergrund im Dunkeln stehen, wenn man beim Fernseher nicht den Kontrast hochdreht und irgendwie vielleicht tagsüber schaut und den Vorhang offen hat, dann sieht man die vielleicht gar nicht. Da haben wir auch einen Artikel dazu gemacht, falls euch das interessiert, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, den verlinke ich euch in die Shownotes. Da ist auch ein Video von uns drin mit einer Geister-Compilations, alle Geister im Hintergrund, den hatte Jenny damals geschrieben. Und ich habe auch ein bisschen geguckt, was die Moviepiloten zu Spuk in Hill House sagen, die sie ja relativ gut bewerten. Zum Beispiel Michael B. hat dem Ganzen eine 10 von 10 gegeben und schreibt, im Ganzen erinnert mich die Serie angenehm an einen wirklich guten, sich langsam entwickelten und auf starke Charaktere setzenden Stephen King-Roman. Und das ist definitiv ein Kompliment. Christian Langmar hat das Ganze mit 8 von 10 bewertet und schreibt, bin normalerweise gar kein Horror- bzw. Geistertyp, aber die Serie hat mich gefesselt. Ich glaube tatsächlich, dass es eben vielen so geht, die auch sonst gar nicht unbedingt mit Haunted House was anfangen können. Aber ich kann bestätigen, wenn man auf Haunted House steht, dann ist das auf jeden Fall die, ja, die absolute Krönung, eine größere, eine krönigere Krönung, kann
ich mir. Ich finde ja den Vergleich mit Stephen King auch sehr interessant, weil Mike Flanagan ja auch zwei sehr große Stephen King-Werke auch schon verfilmt hat. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass auch gewisse Einflüsse mit reinfließen.
Ja, wahrscheinlich ist er selber großer Stephen King-Fan, das stimmt. Also er hat das Spiel gemacht und was hat er noch und gemacht?
Dr. Sleep.
Ach ja,
daher
stimmt.
Kommt oh ja das Shining, um das Shining-Feeling.
Um Himmels Willen, wie konnte ich das denn vergessen? Genau, Dr. Sleep, die Verfilmung von Stephen Kings Fortsetzung von Shining.
Genau.
Die hat Mike Flanagan gemacht. Ich glaube, die kam vor 2 Jahren ins Kino.
Ich glaube, letztes Jahr.
Letztes Jahr.
Letztes Jahr sogar. Ja. Wow. Für mich schon auch Instant-Klassiker. Den fand ich übrigens super. Also kann ich auch allen Leuten empfehlen, die vielleicht ein bisschen skeptisch sind. So Fortsetzung von Shining, was soll das sein? Aber Mike Flanagan weiß einfach wirklich, was er tut. Und es kann nicht schaden, wenn man Shining gut kennt, wenn man den Film schaut, weil es schon wirklich eine direkte Fortsetzung ist. Patrick, hast du Dr. Sleep gesehen?
Ich habe Dr. Sleep gesehen und bin auch ein großer Fan von diesem Film. Es hilft auch vorher, sich die Stanley Kubrick-Verfilmung anzuschauen, weil sich teilweise der Doktor, also Mike Flanagans Dr. Sleep, sich auf den Kubrick-Film auch bezieht, statt mehr auf das Buch von Stephen King. Und den kann man auch aktuell streamen, wenn man Sky hat. Bei Sky Ticket gibt's den im Moment für Abonnenten noch, den Dr. Sleep. Kann ich nur empfehlen. Also der ist wirklich klasse. Man denkt sich auch erst, wie soll das funktionieren? Eine Fortsetzung zu einem, also der für mich größten Horrorfilme aller Zeiten. Aber ja, wie du schon gesagt hast, wenn es einer kann, dann kann es Mike Flanagan, der das wirklich schafft. Auch wieder mit den typischen Themen von ihm, Traumata in der Kindheit, die jetzt ins Erwachsenenalter überschwappen. Wie kann man das verarbeiten? Wie geht man damit um? Neuer Schrecken, der auftaucht und das vermengt er da alles wirklich wieder grandios. Die Bildsprache, die erinnert auch sehr an Hill House. Also man, der Stil sieht fast genauso aus. Er hat so ein bisschen diese Bilder, die fast schon übersättigt wirken und farbkräftiger als eigentlich seine anderen Kinofilme. Und ja, also Dr. Sleep ist ein super Film. Ich kann da auch nur drüber schwärmen.
Ja, große Empfehlung von uns also für Dr. Sleep. Und dadurch, dass Spuk in Spuk in Hill House, Spuk in Bly Manor, kurz Spuk in, eine Anthologieserie ist und beide Staffeln von Mike Flanagan zumindest geschrieben und produziert wurden. Bei der zweiten führt er nicht mehr bei allen Folgen Regie, beziehungsweise nur noch bei wenigen. Nimmt er aber dieselben Schauspieler jetzt wieder mit zu Spuk in Bly Manor, was ich ja selber besonders toll finde, vor allem seine, wenn ich mich nicht täusche, Lebenspartnerin, Kate Siegel, die ja auch viel mit ihm gemeinsam schreibt und auch die Hauptrolle, glaube ich, gespielt hat in seinem Film Hush, oder beziehungsweise Still heißt der auf Deutsch, oder?
Genau, genau.
Genau, auch bei Netflix. Die ist auch, die hat Theodora Crane gespielt, die mit den Handschuhen in Spuk in Hill House. Und die ist jetzt auch wieder dabei in Spuk in Bly Manor.
Aber ohne Handschuhe.
Ohne Handschuhe tatsächlich, genau. Oder hat sie mal Handschuhe
an? Sie hat schöne Kleider nur an, ja.
Sie hat sehr schöne Kleider. Max, kannst du dich noch erinnern, beziehungsweise hattest du dir gehofft, dass da dieselben Schauspieler, sagen wir à la American Horror Story, dann auch in einer zweiten Staffel wieder dazukommen?
Ich habe es mir schon gedacht und es wurde ja auch, glaube ich, dann recht früh schon angekündigt, dass wieder welche mitspielen, was ja bei Mike Flanagan eigentlich auch schon ähnlich, um jetzt den Vergleich wieder zu American Horror Story zu ziehen, wie bei Ryan Murphy ist, dass er so sein Schauspielensemble hat, was er immer wieder in anderen Filmen besetzt und das so ein eigenes Flanagan-Verse schon fast sich dadurch erschafft.
Flanagan-Verse, mein liebstes Verse, sehr gut. Patrick, hast du da irgendwie einen Lieblingsdarsteller gehabt in Hill House, wo du dir dachtest, die oder der sollte auf jeden Fall wieder dabei sein?
Also ich fand den Cast in Hill House allgemein wirklich super, aber für mich ist so ein bisschen der Oliver Jackson Coen rausgestochen, der spielt ja den Luke in der ersten Folge.
Luke heißt er, genau.
Genau, in der ersten Staffel, wenn man so sagen kann, in Spuk in Hill House spielt er den Luke, das ist ja, der ist schwer drogenabhängig geworden im Erwachsenenalter und sein Schicksal, dass er so gegen die Abhängigkeit kämpfen muss und gegen diesen Rückfall, das hat mich irgendwie nochmal besonders berührt. Also er ist für mich als Schauspieler da noch ein bisschen rausgestochen und ich fand es dann auch schön, als schon klar war, dass er dann auch in Spuk in Bly Manor auch wieder dabei ist, da habe ich mich gefreut, ihn wiederzusehen.
Ja, da hat er auch eine ganz besondere Rolle, weil alle haben besondere Rollen. In Spuk in Bly Manor, das ist auch so ein bisschen das Besondere an Bly Manor, dass halt eine Handvoll Figuren da ist, aber jeder hat wirklich so ihr eigenes Schicksal. Ja, genau, Spuk in Hill House, nochmal kurz so als Fazit, ist auf jeden Fall für Leute von Haunted House Geschichten zu 100% zu empfehlen. Also jetzt sofort hinsetzen und angucken, wenn ihr es noch nicht kennt. Und auch für Leute, die ansonsten gern andere Horrorsachen gucken oder auch gar nicht so unbedingt die größten Horrorfans sind. Es ist wirklich ein Horror-Drama. Es geht unter die Haut und es lässt sich auch absolut schnell wegbingen. Aber Achtung, wie Max vorhin schon sagte, es geht vielleicht auch ein bisschen in den Magen. Also genau, Vorsicht ist geboten für Leute mit, für zart beseitete Leute. Genau. Dann schlagen wir doch, wir haben jetzt eh schon den Bogen geschlagen zu Spuk in Bly Manor. Das ist jetzt die zweite Staffel der Anthologieserie. Und ich würde sagen, wir machen erstmal einen kleinen spoilerfreien Teil und reden dann für alle, die es schon gesehen haben, gehen wir noch ein bisschen tiefer ein, was wir jetzt vom Ende gehalten haben und was uns da so erwartet hat. Da gab es ja schon einige Verfilmungen und das basiert auf einer Novelle von Henry James von 1898, das ist ja schon eine Weile her, von The Turn of the Screw. Max, du meintest, du hattest, während du Bly Manor geguckt hast, immer so ein bisschen die Geschichten von Henry James nebenher gelesen, oder?
Genau, ich habe mir immer so angeguckt, weil die einzelnen Folgen natürlich auch die Titel auch auf andere Kurzgeschichten von ihm anspielen und da habe ich mich vielleicht ein bisschen dann gespoilert. Das ist keine gute Idee, wenn man die Geschichten dann kennt, weil es halt schon sehr viele Motive aus diesen Geschichten halt mit in die Serie eingeflochten werden. Zum Beispiel The Jolly Corner oder Altar of the Dead oder Beast in the Jungle oder halt Romance of Certain Old Clothes. Das ist auch so eine Kurzgeschichte von Henry James, die komplett verfilmt wird in einer Folge. Also es ist nicht nur Turn of the Screw, sondern halt sehr viele verschiedene Motive aus seinen literarischen Werken zusammen zu einer Geschichte geformt.
Das heißt, du hast dich zwar gespoilert, aber du warst so gespannt drauf, dass du es trotzdem weitergemacht hast.
Ja, genau. Und muss man natürlich auch sagen, die erste Verfilmung von, oder die große, bekannteste Turn of the Screw-Verfilmung ist ja Schloss des Schreckens von Jack Clayton aus dem Jahr 1961. Übrigens, daher kommt auch der Name Danny Clayton in der Serie als Anspielung auf Jack Clayton. Ah. Und die Serie, wenn man, ich habe leider den Film vorher nie gesehen, ich habe den nach der Serie erst geguckt und die Serie bezieht sich halt visuell schon, gibt es sehr viele Anspielungen auf den Film. Oder zum Beispiel dieses musikalische Thema, dieses Willow Whaley, das ist auch das musikalische Thema dieses Films, was jetzt hier in der Serie halt auch sehr präsent ist in jeder Folge.
Ah, ist das das, was auch manchmal gesummt wird?
Genau, das ist dieses Kinderlied, was sie singt.
Ah, creepy. Warum sind Kinderlieder immer so gruselig?
Ja.
Ich verstehe es nicht. Genau, und jetzt kehren ja in, du hattest schon gesagt, Schloss des Schreckens, genau das wollte ich sagen, 1961 ist einer von den, ich glaube, 8 Verfilmungen, die es gibt. Es gab auch jetzt 2020 ja eine The Turning mit Finn Wolfhard von Stranger Things und Brooklyn Prince, die ihr vielleicht von, wie heißt's, Florida Project kennt. Hat einer von euch das gesehen?
Ja, letzte Woche.
Letzte Woche tatsächlich. Und
also direkt nach Spuk in Hill House habe ich gesagt, oh, jetzt muss ich The Turning gucken. Ist schon witzig, wenn man halt die Figuren, die man gerade ins Herz geschlossen hat, Miles und Flora, dann mit anderen Gesichtern sieht, die man schon kennt. Ich weiß nicht, wen die Idee geritten hat, Miles zu einem pubertierenden Teenager, der rotzig, frech, einfach anti-alles ist. Also bei dem Film läuft alles schief. Also wem jetzt Spuk in Bly Manor nicht gruselig genug war, der sollte das vielleicht mal gucken. Da ist nämlich im fast Sekundentakt gibt es Jumpscares und das funktioniert überhaupt nicht. Und dann ist man froh, dass es doch nicht so gruselig war in der Serie. Also die Verfilmung ist, glaube ich, eine Frechheit. Das Ende ist auch ganz, ganz schlimm, aber das will ich jetzt nicht spoilern. Aber die Vorlage hat ja ein sehr ambivalentes Ende und da hier bezieht die Neuverfilmung schon sehr Stellung und das hat für mich gar nicht funktioniert.
Okay, finde ich jetzt sehr. Jetzt habe ich tatsächlich Lust bekommen, The Turning zu gucken, weil gerade auch im Vergleich zu, weil Spuk in Bly Manor von Mike Flanagan ist ja ein super langsames, stimmungsreiches Charakterdrama ohne große Jumpscares und The Turning klingt ja, als wäre es absolut das Gegenteil.
Ja, und ich bin auch großer Fan von Brooklyn Prince und ich habe mich so gefreut, sie als Flora zu sehen und sie hat nicht einmal Perfectly Splendid gesagt. Da war ich hart enttäuscht.
Nein! Aber ist dieses Perfectly Splendid, kommt das aus irgendeiner Vorlage von Henry? James? Nee, wie heißt er? Ja.
Ich glaube nicht.
Da würde mich mal, ich dachte ja die ganze Zeit, dass da irgendwas noch kommt am Ende mit diesem Perfectly Splendid, aber das war dann einfach nur ihr Gimmick, ne?
Oder? Na, sie hat dann auch das Gegenteilige ja erzählt. Perfectly Dreadful, wenn sie traurig ist.
Stimmt, ja, genau. Ach, großartig. Und in Spuckin' Bleiben Männer kehren jetzt, wie viele waren es? 6 Darsteller aus Spuckin' Hill House zurück. Einmal, was Patrick dann ja gefreut hat, dass Oliver Jackson Cohn in einer sehr prominenten Rolle als Peter mit dabei ist. Ein Angestellter von Henry Thomas, dem Bruder, also dem Onkel von Miles und Flora, den beiden kleinen Kindern. Du meinst
Henry Wingrave.
Ach, Henry Wingrave. Ja, Henry Thomas heißt der Schauspieler.
Genau.
Es ist auch, das ist alles so verwirrend.
Zu viele Henrys.
Henry Thomas, Henry James, Henry Wingrave. Ja. Also man sieht auf jeden Fall schon, man sieht auf jeden Fall schon den roten Faden, den Mike Flanagan da durchgezogen hat. Genau, dann ist Victoria Pedretti, die wir als, sehen wir als Danny Clayton, also als Au-pair jetzt in Spuck im Blei Männer, die zumindest in den ersten paar Folgen schon die Hauptdarstellerin ist, diesmal in Blond, weil sie hat die Selbstmordschwester gespielt, Nell Crane in Spuck in Hill House. Da haben wir sie auch oft als Geist gesehen, also als Leiche. Und also nicht als Leiche, als Geist. Dann ist natürlich auch Max die große Überraschung in der allerersten Szene.
Da habe ich mich so riesig gefreut, weil ich halt so viel vorher über die Serie gelesen habe. Und einer meiner Lieblingsfiguren oder meine Lieblingsdarstellerin in Spuk in Hill House war halt Carla Gugino. Und es hieß halt, dass sie nicht zurückkehrt für diese Staffel. Und dann fängt Spuk in Bly Manor an mit Carla Gugino als Erzählerin. Und ich habe laut gequiekt.
Das fand ich auch so toll. Patrick, wie groß war bei dir die Überraschung?
Ja, auch ziemlich groß. Ich habe auch gar nicht mit ihr gerechnet. Und dann, wie Max schon gesagt hat, dann fängt die neue Staffel auch gleich mit ihr an. Also das war schon eine schöne Überraschung für Fans auch von ihr.
Ja, sie hat ja sowieso eine so wunderschöne Stimme. Ich meine, Max und ich hatten auch geschrieben, als wir uns Spuk im Blei Männer, als wir die Screener angeguckt haben. Da muss man sich immer austauschen, weil sonst noch niemand drüber redet da draußen. Ich finde auch, Carla Gugino ist die schönste Stimme von Netflix aktuell. Es ist einfach auch ein Geniestreich, sie da in so einer Erzählerrolle zu besetzen, auch mit dieser wunderschönen grauen Perücke. Ganz toll, ganz toll.
Also alle, die es auf Deutsch geguckt haben, guckt es nochmal auf Englisch.
Genau. Und zwei, die auch zurückkehren, sind Katie Parker und Kate Siegel. Die Katie Parker hat, wie heißt sie, Poppy gespielt in Hill House, diesen Geist. Mhm. Und genau, über Kate Siegel haben wir schon geredet, aber die Rollen der beiden wollen wir euch jetzt am Anfang mal noch nicht spoilern, wenn ihr Blei Männer noch nicht gesehen habt. Da solltet ihr unwissend auf jeden Fall in die Serie starten. Max, welche Erwartungen hattest du denn jetzt an Blei Männer und wurden die denn erfüllt?
Ich habe versucht, mir erstmal gar keine Erwartungen zu setzen, weil sie sonst einfach zu hoch gewesen wären, weil ich liebe Hill House. Und habe mich daher fast so gut wie gar nicht groß jetzt damit beschäftigt, halt viel darüber gelesen, wusste schon, worum es geht ungefähr, aber ich habe jetzt erstmal versucht, nichts zu erwarten, weil die erste Serie halt so toll inszeniert war und so schön aufgebaut, das wusste nicht, ob sie das jetzt nochmal genauso machen, ob es wieder diese ganzen versteckten Geister geben wird, das habe ich versucht auszublenden.
Patrick, wie ging's dir da?
Also ich versuche das auch oft ohne Erwartungen an was sonst gehen, aber gerade bei der Serie jetzt hatte ich schon auch hohe Erwartungen, nachdem mir Spuk in Hill House so super gut gefallen hat und nachdem auch die ersten Trailer kamen zu Spuk in Bly Manor, das sah schon wirklich super aus und ich habe mich darauf gefreut, dass das wieder sowas wird, was einfach an Spuk in Hill House anknüpfen kann. Und aber gerade durch dieses Anthologieformat, dass sie eine neue Geschichte erzählen, aber mit ein paar bekannten Gesichtern, da habe ich mich wirklich auf wieder sowas gefreut. Horror, Emotionalität. Ein gutes Gesamtpaket von Mike Flanagan wieder geschnürt.
Und was ich bei dir so ein bisschen mitbekommen habe, dass du ja nach den ersten paar Folgen ein bisschen enttäuscht warst, oder?
Ja, muss ich schon sagen. Also ich habe die ersten 2 bis 3 Folgen haben mich schon echt ein bisschen abgeschreckt, muss ich sagen. Da war ich schon sehr ernüchtert, weil es einen ganz anderen Ton einschlägt als Spuk in Hill House. Also gerade Leute, die wegen dem Horror kommen oder sich gruseln und erschrecken wollen, die werden da, glaube ich, ziemlich enttäuscht sein in den ersten drei Folgen, weil es wirklich noch viel mehr in diese Charakterdrama-Richtung geht. Es werden erstmal langsam die Figuren aufgebaut, die für mich auch in den ersten Folgen ein bisschen zu isoliert voneinander noch wirken. Klar, bei Hill House ist es eine große Familie, da sind sie sowieso schon stärker verbunden, aber bei mir ist das, für mich ist das bei Bly Manor alles ein bisschen schleppender in Gang gekommen und es wirkt auch oft so, als wollten sie da wirklich ein großes Charakterdrama aufziehen und haben dann zwischendurch gemerkt, ach, das soll ja auch noch eine Horrorserie sein, dass sie dann irgendwie so die Geistererscheinungen so ein bisschen in die Folgen noch so reingeschmuggelt haben, so, ach, da ist übrigens auch noch ein Geist in der Ecke oder so. Da, also für mich ist dieses Charakterdrama und der Horroraspekt ist für mich die ersten drei Folgen lang viel schwieriger zusammengekommen als jetzt bei Hill House, wo ich gleich von der ersten Folge total drin war, die ja dann auch mit so einem totalen Schockmoment endet, die erste Hill House-Folge, wenn ihr euch erinnert. Und deswegen habe ich mir da, ich war ein bisschen enttäuscht, die ersten drei Folgen von Bly Manor.
Was passiert denn am Ende der ersten Spuk in Hill House-Folge? Ich glaube, so viel können wir spoilern. Ich kann mich nämlich gerade nicht mehr erinnern.
Das Ende von der ersten Hill House-Folge, da ist einer der Kinder, der Crane-Kinder, ist bei sich zu Hause und unterhält sich noch mit seiner Schwester Nell und ist aber parallel noch am Telefon und bekommt hier in dem Moment mitgeteilt, dass sie sich umgebracht hat. Und dabei war sie ja die ganze Zeit bei gegenüber in der Ecke und hat mit ihm unterhalten. Und dann sieht man sie in der letzten Einstellung schon als Geist so schreien und dann ist die Folge vorbei. Und das war so ein Mindfuck-Schock-Moment fast schon, wo man dachte, was geht hier ab? Also da war ich wirklich komplett drin dann schon in der Serie mit der ersten Folge.
Das stimmt. Darauf verzichtet Mike Flanagan ja fast komplett in Spuk im Bly Manor. Ich komme schon durcheinander, die ganze ja. Spuk im Riesenrad. Und ja, mir ging's ähnlich in den ersten drei Folgen. Also ich war nicht enttäuscht, aber nach so zwei, drei Folgen war ich ein bisschen ernüchtert, weil ich mir schon auch viel Grusel erhofft habe. Ich stehe einfach auf Gruselgeschichten, auf Haunted House. Und wenn der Grusel dann ausbleibt, ist das natürlich ein bisschen schade, wenn man sich auf was anderes eingestellt hat. Allerdings habe ich die Charaktere auch sehr, sehr schnell ins Herz geschlossen, alle. Weil ich finde, auch die Kinderdarsteller, ich finde, dass die alle so super gecastet sind. Und Mike Flanagan beweist da auch wieder sein Händchen für liebenswerte Charaktere und Beziehungen der Charaktere untereinander. Max, warst du denn auch enttäuscht am Anfang, als du vielleicht gemerkt hast, dass es doch nicht so gruselig ist?
Ich war tatsächlich eher so ein bisschen schockiert, dass die Serie halt in eine komplett andere Richtung geht. Also auf verschiedensten Ebenen, zum einen halt so in den Bildern auch. Hill House war ja eher alles kalte Farben, sehr bläulich und in Bly Manor ist alles von Licht durchflutet und alles sehr warm. Wie Patrick vorhin schon sagte, vorher ging es um eine Familie und hier geht es eigentlich um Fremde. Also es sind schon so komplett unterschiedliche Sachen und ich fand, die erste Staffel war so schön strukturiert. So die ersten vier, fünf Folgen hatte sich jede Folge eines der Geschwister gewidmet und hier ist das halt alles so ein bisschen ineinander verwaschen, vermischt miteinander. Und meine allererste Notiz, die ich tatsächlich hatte, als ich die Serie, meinen Notizzettel hier angefangen habe, war Alternativtitel The Haunting of Accents. Also diese Akzente haben mich so schockiert. Also wenn ihr es auf Deutsch geguckt habt, werdet ihr es wahrscheinlich nicht bemerkt haben. Aber im Originalton haben sie halt alle unglaublich schlimme, krasse Akzente.
Das stimmt, ja.
Und wenn man die Schauspieler halt auch kennt aus anderen Rollen oder halt auch aus der ersten Serie, da haben sie ja alle ganz anders gesprochen.
Das hat mich auch
bei... Ja, vor allem...
Sorry.
Nee, sag du, Patrick.
Das hat mich vor allem bei Oliver Jackson Cohen, den ich ja vorhin schon erwähnt habe, immer ausgerissen. Ich glaube, ich habe mich bis zum Ende der Serie nicht an diesen extrem schottischen Akzent von ihm gewohnt. Also das war wirklich so extrem. Man hat ihn da selbst als Schauspieler im Original kaum noch wiedererkannt irgendwie. Aber er hat natürlich eine ganz andere Figur gespielt, aber auch durch diese Schottische, dass er da spricht, da wirkt er wie ein ganz anderer Mensch auf einmal.
Auch Victoria Pedretti spricht auch ganz, ganz anders als in Hill House. Oder man kennt sie auch aus der zweiten Staffel von You, da hatte sie auch die Hauptrolle Love, Quinn gespielt. Also sie hat jetzt so drei große Rollen irgendwie jetzt am Anfang ihrer Karriere gehabt und jede ist komplett unterschiedlich. Also das finde ich einfach super, also sie ist eine super Schauspielerin, dass sie das so krass andere Persönlichkeiten personifizieren
tatsächlich
kann.
Tatsächlich habe ich sie nicht wiedererkannt in Bleimänner. Ich dachte, okay, krass, für die Hauptrolle haben sie eine ganz neue Schauspielerin gecastet. Bis ich dann irgendwann mal nachgeguckt habe, so, hä, die hat in Hill House mitgespielt? Wen hat sie denn gespielt? Und dadurch, dass sie in Hill House halt auch öfter mit viel mit diesem Geister-Make-up zu sehen ist, habe ich sie auch einfach, ich habe sie einfach nicht wiedererkannt. Und dann auch noch im Blond. In Hill House hat sie ja braune Haare in den Flashbacks. Das fand ich absolut faszinierend. Patrick, hast du sie wiedererkannt? Wusstest du, dass sie ist?
Ja, ich habe sie wiedererkannt. Ich habe aber zur Sicherheit wirklich auch nochmal nachgeschaut. Also ich habe dann die Schauspieler verglichen, nochmal nachgeschaut, wer ist jetzt wer. Also ich habe es auch nicht auf Anhieb gleich jeden zuordnen können. Ich war mir bei manchen auch nicht sicher, sind das jetzt neue Bleimänner-Gesichter, die wirklich noch gar nicht in Hill House aufgetaucht sind. Also ich hab da schon auch ein bisschen spicken müssen.
ja, ich habe einen Artikel geschrieben, den ich euch in den Shownotes verlinken kann. Für unsere Zuhörerschaft, da bin ich die einzelnen Schauspieler nochmal durchgegangen und habe sie verglichen mit ihren Spuk in Hill House Rollen, also nur eine kleine Gegenüberstellung, Bilder aus Spuk in Hill House und Bilder aus Bleimänner, damit ihr nochmal genau gucken könnt, welche Schauspieler waren in beiden Staffeln dabei und so ein bisschen die Gegenüberstellung. Bei Oliver Jackson-Cohen tatsächlich habe ich mich die ganze Zeit gefragt, aber nie nachgeguckt, ob das ein irischer oder ein schottischer Akzent ist. Aber Patrick, du meinst, es ist ein schottischer Akzent.
Es müsste schottisch sein. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, weil ich mir bei diesen starken Akzentfärbungen da im Britischen nicht sicher bin, aber es war ein schottischer.
Ich finde ja schottische Akzente wirklich, wirklich toll. Und fand den auch ganz toll, aber ich habe auch definitiv Untertitel gebraucht, weil ich kein einziges Wort verstanden habe.
Ja.
Das, ja, nee, ist völlig, völlig unmöglich. Selbst wenn man so gut fließend Englisch spricht, ist das schwierig. Aber es gibt ja Untertitel bei Netflix oder ansonsten könnt ihr es ja auch einfach auf Deutsch schauen. Das ist ja auch überhaupt kein Problem. Aber guckt, wenn ihr es auf Deutsch schaut, guckt mal kurz rein in die englische Version. Es ist schon wirklich. Ist schon wirklich sehr interessant.
Also ich kann allen wirklich nur empfehlen, guckt's auf Englisch. Ich habe es einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch geguckt und ich habe nach zwei Folgen dann wieder auf Englisch umgestellt. Also die Kinder sind so nervig auf Deutsch. Also die sind noch nerviger, als sie am Anfang sind. Also das ist so schlimm. Ich hab's dann einfach wieder umgestellt. Es geht halt auch dieser Culture Clash halt zwischen Danny und den Briten dort in dem Haus. Das geht halt alles flöten, wenn's auf Deutsch guckst.
Ja, das stimmt. Dann versteht man auch die ganze Zeit wahrscheinlich gar nicht, warum sie keinen Tee machen kann.
Nee, und die ganzen tollen Wortspiele von Owen sind halt auch weg. Also die gibt's nicht mehr.
Ja, das ist natürlich auch schade, genau. Raoul Colli, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, da spielt Owen den Koch in Bleimänner, der halt für die beiden Kinder, die dort ohne ihre eben verstorbenen Eltern wohnen, mit der Haushälterin Hannah Gross, gespielt von der großartigen Tania Miller, die wir aus Years and Years kennen, wo sie schon wirklich absolut fantastisch war. Und dann haben wir noch Tahira Sharif, die spielt Miss Chessel, die vormalige Au-pair, quasi die vor Danny Clayton Au-pair war und dann verstorben ist. Und was es da mit ihrem Tod auf sich hat, das entfaltet sich dann auch über die Staffel hinweg noch und wird noch zu einem großen Thema. Max, hattest du irgendeinen Liebling von den Figuren?
Ich habe sie alle irgendwie ins Herz geschlossen. Also nicht alle, also Peter Quint auf jeden Fall nicht in mein Herz geschlossen. Aber das wollte ich jetzt nur noch mal dazu sagen. Also ich mag Danny und Jamie sind halt am Ende einem groß ans Herz gewachsen. Und natürlich Hannah Gross hat mir mit Folge 5 das Herz gebrochen. Das finde ich schade, dass danach nicht mehr so viel passiert ist mit ihrer Figur. Also da bis dahin war sie halt echt so das Highlight für mich.
Ja, so ging es mir tatsächlich auch. Patrick, du hattest ja einen Seriencheck geschrieben, dass es kaum gruselig, aber zum Heulen schön ist. Mhm. Vielleicht kannst du einmal noch ganz kurz, bevor wir dann in den Spoiler-Teil gehen, nochmal spoilerfrei das ein bisschen ausführen, dass es dich dann vielleicht doch, dass es sich vielleicht doch lohnt, weiter zu gucken, auch wenn es nicht zum Gruseln ist.
Ja, ich habe ja darüber gesprochen, dass ich gerade mit den ersten drei Folgen meine Probleme hatte. Aber dann Folge 4 war so ein bisschen, der Knoten ist dann geplatzt. Also das ist Folge 4, Bleimänner war für mich ein bisschen so wie Folge 6 bei Hill House. Da sind alle Figuren dann plötzlich zusammengekommen, sind verbunden worden, auch durch wieder ein tragisches Schicksal, was dann in Bleimänner passiert. Und das Schöne ist dann für mich so ein bisschen gewesen, während die in Hill House ja schon von Anfang an eine Familie sind, entwickelt sich in Bly Manor für mich so ein bisschen wie eine kleine Ersatzfamilie aus den Figuren. Also die kennen sich am Anfang nicht. Es gibt eben Danny, die da als OP-Mädchen ankommt, und dann gibt's die ganzen Angestellten, und die haben erstmal nichts miteinander zu tun, aber man merkt schon recht schnell, dass sie einfach wie so eine kleine Ersatzfamilie zusammenwachsen und Gemeinsamkeiten finden, Sympathien zueinander haben, die sich dann immer noch weiterentwickeln. Und gerade dadurch entwickelt Bly Manor für mich ab der 4. Folge auch eine extreme Emotionalität, die Mike Flanagan mit seinem Team aus wechselnden Drehbuchautoren und Regisseuren hier diesmal wirklich super weiterentwickelt, ausarbeitet. Und gerade im Finale, wo ich jetzt nichts erstmal drüber verraten will, läuft alles auf so einen extrem bewegenden Höhepunkt hinaus, der wirklich, also wer da nicht zumindest ein bisschen in Tränen ausbricht, der, da weiß ich auch nicht, wo es noch passieren soll.
Dann wird es nie mehr passieren, ja, wenn man da nicht weint. Ja, danke für die spoilerfreie Einschätzung. Ich glaube, was man allen Leuten, die das ganze Gerede, dass es nicht gruselig genug ist, so ein bisschen abschreckt, beziehungsweise die Erwartungen so ein bisschen zurechtdrückt. Also es ist, um so spoilerfrei wie möglich zu bleiben, in erster Linie eine Liebesgeschichte, die auch viel mit Geistern zu tun hat, aber es ist keine Gruselgeschichte, auch wenn es ein paar wenige gruselige Momente gibt. Vorrangig sind die Charaktere, ihre Beziehungen und viele Liebesgeschichten. Ich bleibe jetzt kurz mal wertfrei. Dann würde ich nämlich sagen, dass wir in den Spoilerteil übergehen. Für alle Leute, die sich nicht spoilern lassen wollen bei Bly Manor, wir reden jetzt über eine Erklärung, was zur Hölle geht in dem Haus eigentlich ab und wie fanden wir denn die Auflösung? Dann starten wir direkt los. Was ich noch loswerden wollte, ist nämlich, ich weiß nicht, wie es euch beiden ging, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, für mich war die Serie so ein bisschen zweigeteilt. Die ersten 4 Folgen, da war für mich eben Danny Clayton klar die Hauptdarstellerin mit ihrem persönlichen Trauma, dass sie quasi ihren Verlobten verloren hat bei diesem schrecklichen Unfall. Und mit Folge 5 bricht das Ganze ja so ein bisschen. Da steht ja nur Hannah Gross im Mittelpunkt. Und danach wird das dann so ein bisschen ausgewälzt auf alle Charaktere, was es eigentlich auf sich hat. Und dann geht die eigentliche Handlung erst wirklich los. Max, hattest du auch das Gefühl, dass das so ein bisschen zerstückelt war?
Ja, das meinte ich vorhin schon, dass die erste Staffel war so schön strukturiert, dass wirklich jede Folge sich einem Charakter gewidmet hat in der ersten Hälfte, und die zweite Hälfte waren dann alle zusammen. Und hier war so der Versuch da. Also es gibt ja dann, die 4. Folge ist ja Dannys Folge, und ist sie nicht gleichzeitig auch noch Peter Quinns und Rebeccas Folge? Und dann gibt es die Hannah Gross Folge. Also es gibt immer so einzelne Folgen, oder die 6. Folge widmet sich dann Henry Wingrave mit seinem Doppelgänger. Und also die versuchen schon so Figuren in den Fokus zu rücken, aber es vermischt dann halt doch sehr.
Genau, weil in Folge 4, das ist ja die Folge am Lagerfeuer, ne?
Ja.
Da erfahren wir ja, dass den Geist unter Anführungszeichen, diesen Geist mit diesen strahlenden Augen, den wir immer sehen, von den nur Danny im Spiegel sieht, dass das gar kein Geist ist, sondern dass einfach der Moment, in dem ihr Verlobter, Ex-Verlobter, / verstorben ist, sie einfach so sehr verfolgt, traumatisiert hat, dass sie das halt immer noch als Erscheinung sieht. Und gleichzeitig erfahren wir dann, oder nicht gleichzeitig und direkt danach, erfahren wir in Folge 5, aber Moment, haha, es gibt schon Geister, weil Hannah Gross ist nämlich einer, weil die stirbt kurz bevor Danny auf das Grundstück kommt, wie wir dann am Ende von Folge 5 erfahren. Ja. Patrick, wie ging's dir denn in Folge 5, als dann plötzlich das Ganze nochmal von einer anderen Sicht aufgerollt wurde? Wie verwirrt warst du?
Ja, ich wollte es gerade sagen, also ich war in erster Linie wirklich verwirrt. Also ich habe nicht wirklich verstanden, was da jetzt genau abgeht die meiste Zeit. Es hat sich angefühlt plötzlich wie so eine Zeitschleifenfolge. Hannah ist dann immer wieder zu einem Moment kehrt sie zurück, das ist dieses Forschungsgespräch, das sie mit Owen führt, als er dann als Koch zu Bly Manor kommt. Und es ist schon eine Folge, die dann nach den ersten 4 total raussteht, weil sie experimenteller wirkt und eben diesen, also es ist eine Mischung aus Zeitschleife, aber auch Erinnerungen oder Vorstellungen, Sachen, die alternativ ablaufen, die schon passiert sind. Also es vermischt total verschiedene Erzählstilmittel miteinander und man muss sich das wirklich, also man muss da schon sehr aufmerksam dann plötzlich gucken, also man sollte die ganze Zeit aufmerksam gucken, aber gerade in Folge 5 wird man dann schon so ein bisschen herausgefordert, um sich dann wirklich so erschließen zu können, dass Hannah tatsächlich schon gestorben ist und als Geist auf Bly Manor für alle anderen aber auch sichtbar ist. Also sie ist ja Teil dieser Bediensteten und alle können sie sehen und sie weiß es aber auch teilweise, sie fängt an, Sachen zu vergessen, die schon passiert sind und wird dann aber wieder daran erinnert. Und das ist schon eine sehr verwirrende, experimentelle, aber eben auch emotionale Folge, weil dann dadurch auch dieses Dilemma sichtbar wird, dass sie ja schon starke Gefühle zu Owen hat und sich da so eine kleine Romanze entwickelt, aber man gleichzeitig ja auch merkt oder sie realisieren muss, dass diese Romanze zum Scheitern verurteilt ist.
Ja, genau, wo es da beim Lagerfeuer darum geht, ob sie nicht mit ihm nach, ich glaube Frankreich ist es, ne, nach Frankreich geht, wo sie dann eigentlich will, aber irgendwie so, naja, ist jetzt auch schwierig mit den aktuellen Umständen.
Sie ist so eine Gefangene, das ist ja auch so ein Motiv, das sich ja dann auch durch Bly Manor zieht. Also es geht auch um Figuren, Schicksale, die praktisch auf diese Gefangenschaft ausläufen. Also die sind dort gefangen als Geister und können nicht ausbrechen. Und das ist so eigentlich so diese große Tragik für mich von Bly Manor, die ja auch dann auch ein Stück weit, finde ich, wieder Horror auch ist. Also es ist dieser Horror des Gefangenseins, dieses nicht, also lieben können, aber nicht zusammen sein können. Das ist so für mich das große Tragische und auch Gruselige. Also es ist schon ein gruseliges Motiv auch. Für mich erschreckender als so mancher Geist dann in der Serie selbst. Das zu realisieren dann eben, dass man vielleicht für immer gefangen ist in diesem Anwesen. Und ja, das ist für mich irgendwie die Essenz von Bly Manor dann geworden.
Ja, ich fand das auch schon gut herausgearbeitet, aber ich finde, Mike Flanagan hätte da auch noch viel schmerzhafter werden können. Mhm. Also quasi so das Motiv des Gefangenseins, das fand ich schon sehr gut umgesetzt. Ja, auch letztlich betrifft es ja wirklich, jetzt wo ich so drüber nachdenke, alle Charaktere, die sich in irgendeiner Form mit irgendwas gefangen fühlen. Ich finde, da hätte man auch noch viel tiefer einsteigen können, wie sich das anfühlt, dieses Gefangensein, was ja dann so direkt gar nicht so viel thematisiert wurde, zumindest außerhalb von der ja, Beziehung von Peter und Miss Chessel. Mhm. Max, du bist ja gerade drauf und dran, eine Erklärung zu schreiben, was zur Hölle eigentlich abgeht in Bly Manor. Willst du vielleicht noch einmal kurz versuchen, das aufzudröseln, also zu erklären, was es eigentlich mit den ganzen, ja, Erinnerungen und so auf sich hat?
Das kann ich versuchen. Zwei Sachen noch vorher. Einmal, es kommt jetzt ein paar Minuten zu spät, wollte ich nur noch mal kurz richtig stellen. Ich habe vorhin ja gesagt, dass Folge 4 so ein Gemisch war, aber das war tatsächlich Folge 3, wo die Peter Quint und Rebecca Folge und die vierte Folge war dann die Danny Folge, genau. Also es war nicht gemischt, das waren doch zwei Einzelfolgen. Meine Erinnerung. Und das andere war einfach, generell wollte ich nochmal zur Inszenierung sagen, über diesen Twist von Hannah Gross, dass das halt jetzt, ich habe es dann ja nochmal den Rewatch gemacht und die Serie nochmal geguckt, wie oft das wirklich schon angedeutet ist, dass sie tatsächlich schon tot ist. Das ist einfach genial und es lohnt sich, die Serie dann ein zweites Mal zu gucken. Das fängt schon damit an, ist ja so ein Running Gag, dass Danny keinen Tee kochen kann, weil sie Amerikanerin ist. Und du siehst dann einmal, wo sie dann beim Abendessen sind und sie dann nachher sieht, oh, Hannah Gross hat den Tee gar nicht getrunken oder hat den gar nicht angerührt. Oder dass sie halt auch nicht isst und das Essen mit rausnimmt, weil sie nicht essen kann, weil sie ein Geist ist. Das ist halt auch sehr interessant.
Ah, okay, ja, spannend, dass das schon so gut eingewoben wurde und man das gar nicht kennt.
Ist auch gleich ziemlich weit am Anfang, sagt auch Flora irgendwo mal am Essenstisch, dass sie manchmal Albträume hat, dass sie vielleicht schon längst gestorben ist, als sie über ihre Eltern redet und Angst hat, dass sie gar nicht merkt, dass sie ein Geist ist. Und in dem Moment schneidet die Kamera halt auch auf Hannah Gross. Das, okay. Das war auch sehr witzig.
Hätte sie auch sagen können, ich sehe tote Menschen.
Genau.
Tatsächlich musste tatsächlich oft an The Sixth Sense denken, als ich es gesehen habe. Und ich glaube, wenn man sich einen Film raussucht, dann ist es vielleicht The Sixth Sense, der dem Ganzen schon relativ nahe kommt. Also tut mir leid, wenn ich euch jetzt The Sixth Sense spoiler von M. Night Shyamalan, aber der ist alt genug, damit ihr ihn gefälligst schon gesehen haben solltet. Wo ja dann auch am Ende rauskommt, dass Bruce Willis schon längst tot ist, also in der allerersten Szene des Films stirbt und Haley Joel Osment ihn dann als Geist sieht. Und wenn man jetzt aus The Sixth Sense, was ja auch eigentlich ein schönes Charakterdrama ist, wenn man da jetzt den Grusel rausnimmt, dann ist es eigentlich so ein bisschen Bly Manor, oder?
Nur da können die Toten, glaube ich, nicht Menschen besessen, oder?
Ja, das stimmt. Also, wenn man The Sixth Sense noch ein bisschen ausschmücken würde, ohne Horror. Okay, genug davon. Wir wollen eine Erklärung für Bly Manor.
Dafür, was überhaupt in Bly Manor passiert ist, müssen wir, glaube ich, einen Sprung 400 Jahre zurück machen. Ja. Und zwar im 17. Jahrhundert, wo zwei Schwestern auf Bly Manor gelebt haben. Und ich überspringe jetzt einfach mal den großen Teil. Das ist die 8. Folge. Die ist sehr schön. Das ist die komplette Geschichte The Romance of Certain Old Clothes, eine Kurzgeschichte von Henry James. Und eine der Schwestern verstirbt und wird dann zum Rachegeist. Und hier wird sie dann zu dieser Frau im See. Und ihre Rache und ihre Wut und das alles erzeugt eine Gravitation, die für 400 Jahre lang wirklich jeden, der auf diesem Gelände verstirbt, dort gefangen hält als Geist. Und keiner kann ins Jenseits entschweben, sondern alle Geister bleiben dort gefangen. Das wäre jetzt mein Haunting of Bly Manor in a nutshell.
Das ist tatsächlich eine wahnsinnig knackige, gute Erklärung. Danke, Max. Genau, und daraus ergibt es, ach, übrigens eine Sache vorweg, die beiden Schwestern, von denen Max gerade geredet hat, das sind nämlich jetzt Kate Siegel und Katie Parker. Das ist richtig. Ja. Katie Parker. Die beiden spielen die Schwestern, die wir eben aus als Poppy und Theodora in Haunting of Hill House kennen, was ich schon mal ganz toll fand. Dass hier Kate Siegel, ach, das ist mit dem Namen, ey, so aus dem Stegreif, Kate Siegel die zentrale Schlüsselrolle spielt von der ganzen Serie als die Lady in the Lake. Und da fand ich es auch großartig. Ich habe nämlich, während ich geguckt habe, Bly Manor, wo ich das noch nicht wusste, habe ich mal bei IMDb geguckt, wer spielt denn die Lady in the Lake? Oh. So, weil man kannte sie ja schon vorher. Und bei IMDb ist eine andere Schauspielerin angegeben für die Lady in the Lake. Und das fand ich ganz, ganz großartig und wichtig, weil dadurch kam ich eben nicht auf die Idee, dass es da noch irgendwie so eine große Extra-Wahnsinns-Auflösung für sie gibt, weil sie nicht mit einem größeren Namen eben benannt wurde.
Sie spielt ja auch nicht die Lady of the Lake in jeder Folge. Also die unter der Maske ist ja immer genau. Dann ein Stand-in quasi.
Genau. Und nur der Stand-in war bei IMDb angegeben. Und das fand ich ziemlich gut für mich als Zuschauerin, die zu neugierig war. Genau, fand ich ganz toll. Ja, und diese Gravitation, die behält jetzt alle Verstorbenen. Patrick, es gibt ja noch ein paar mehr Leute, die dann verstorben sind in der Zeit, die man dann als Geister sieht. Kriegst du die noch zusammen?
Ja, also ein was noch enthüllt wird, dann spätestens in Folge 7 war es, glaube ich, ist ja, dass Peter Quint die ganze Zeit auch schon verstorben war. Man wusste ja die ersten Folgen nicht, ist er jetzt jemand, der da in dem Anwesen herumläuft? Also Danny glaubt das ja, dass er überlebt hat und zurückgekommen ist, weil er nicht weiß, was mit Rebecca, seiner Liebhaberin, passiert ist. Und dann ist die große Auflösung eigentlich, dass er auch von dem Viola-Ache-Geist getötet wurde und die ganze Zeit ein Geist auch schon früher auf Bly Manor war. Und gleichzeitig kristallisiert oder wird enthüllt, dass er somit der größte Bösewicht eigentlich in dieser Serie ist, weil er die anderen, die dann zu Geister werden, also Hannah zum Beispiel oder eben auch Rebecca Jessel selbst, die hat er beide auf dem Gewissen, weil er es dann schafft, haben wir drüber geredet, dass es möglich ist, dass sie Körper von anderen Figuren oder von anderen Menschen auch übernehmen können. Und das ganz perfide, was dann enthüllt wird, ist, dass er Rebecca sozusagen, also sie wollten beide durchbrennen, nach Amerika auch. Peter Quint ist so ein korrupter Typ auch, der Geld gestohlen hat von seinem Geschäftspartner Henry, der Onkel. Und er verspricht ihr dann, dass er ihren Körper übernimmt, Rebeccas Körper, und trickst sie aber dadurch aus, dass er sie dann auch in den See lockt oder in ihrem Körper in den See geht und sie dann auch tötet und sie dann sozusagen dazu verdammt, dass beide als Geister auf diesem Bly Manor Anwesen auch weiter womöglich in alle Ewigkeit zusammen verbringen müssen, weil er auch eben Angst hat, sie zu verlieren. Und das ist so eine der großen Enthüllungen. Und er ist es dann auch wiederum, der den Körper von dem jungen Miles übernimmt und dann Hannah in den Bund schubst, kurz bevor Danny ankommt.
Und als Kind auch immer so schön raucht. Das fand ich auch sehr witzig. Genau. Ja. Steht dann immer irgendwo und raucht.
Stimmt, ja.
Ja, das hat mich echt umgehauen, als das rauskam. Ich habe das ja auch, hatten wir schon drüber geredet, muss ich jetzt auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern beichten. Ich habe das nicht gecheckt, dass er nicht Hannah, nee, Rebecca. Wer ist die Miss Chessel? Rebecca umgebracht hat. Ich dachte mir so, die dumme Kuh, die bringt sich um für diesen Typen, was soll uns das denn bitte beibringen? Mhm. Und habe selber nicht gecheckt, dass er derjenige war, der sie in dem Moment besessen und umgebracht hat.
Und was ja so tragisch ist, dass er ihren Körper ja in dem Moment, als sie stirbt, verlassen hat und sie ihren eigenen Tod noch gefühlt hat. Also in dem Moment wurde sie sich bewusst, ja, dass sie wieder da ist und war schon am Ertrinken. Mhm. Das ist ja noch viel schlimmer.
Da meinte es ja auch dann am Ende, dass er hat sie allein gelassen im schlimmsten Moment quasi. Erst bringt er sie um und dann ist er nicht mal da, als er sie umbringt.
Ja. Arsch. Aber vielleicht, um noch mal also kurz wirklich auf die Geister zurückzukommen, es ist ja wie in Hill House, gibt es sehr viele versteckte Geister in Spuk in Bly Manor. Nur der Unterschied ist, in dieser Serie oder in der zweiten Staffel lernen wir sie auch alle noch mal kennen. Also wir wissen am Ende der Serie, wer diese Geister alle sind. Da gibt es zum Beispiel einmal einen Pestdoktor. Mhm. Nennt man das so?
Ja, ich glaube schon.
Pestdoktor, ja, diese gruseligen Maskentypen kann man sie auch nennen.
Ich habe es jetzt, als ich das zweite Mal gesehen habe, der steht echt 10-mal oder so im Hintergrund, allein in der ersten Folge. Das ist, der steht überall. Das ist sehr unheimlich.
Hat er echt nichts zu tun.
Den hat, also das sind ja so alles Geister, die Viola umgebracht hat, die er wie in so einem Hamsterrad immer wieder in den See geht, dort schläft und wieder vergisst, was sie eigentlich, wer sie eigentlich ist und dann immer wieder nachts erwacht und durch das Haus läuft zu dem Bett ihrer Tochter, die natürlich nicht da ist, und auf ihrem Weg dorthin, ohne es zu merken, bringt sie halt immer Leute um und verdammt sie damit, als Geister dort zu sein. Und da bringt sie dann unter anderem auch einen kleinen Jungen um, der ein paar Jahre später dort lebt. Den sehen wir dann auch. Unter anderem, das fand ich sehr witzig, dass es mir beim ersten Mal nicht aufgefallen ist, dass dort ein Priester auch unter den Geistern ist, der sie exorzieren wollte. Und den hat sie dann auch umgebracht. Mhm. Genau, das dachte ich ja. Lol. Genau, und das sind halt so die großen Geister. Und dann gibt es noch irgendwie einen Soldaten, der auch noch dort irgendwo im Hintergrund immer steht. Also es sind so ein paar.
No.
Ja, das fand ich auch echt, also einer der schlimmsten Momente für mich in der Serie war tatsächlich als, wie heißt sie? Viola heißt sie, ne? Mhm. Die Wasserfrau. Als sie das kleine Kind umbringt und gar nicht merkt, dass sie es umbringt, weil sie schon so jenseits von Gut und Böse ist, dass sie gar nichts mehr mitkriegt und einfach nur noch ihre Runden dreht und da den Dreck ins Haus trägt und wieder raus und dann wieder im See verschwindet. Und sie sieht halt ein Kind und denkt, irgendwas war da mit dem Kind. Und dann nimmt sie das Kind halt in den See mit und ertränkt es. Das fand ich so endlos traurig, ja, als ich das gesehen habe. Das hat mir wirklich das Herz gebrochen. Und was ich vorhin noch sagen wollte zu Peter, es gab ja diese eine Szene, ich glaube, das war, nachdem sie das erste Mal Sex hatten, also Rebecca und Peter, als Rebecca das Bett verlässt und er sie so ganz grob am Arm festhalten will, dass sie da bleibt bei ihm. Das ist ja schon so eine Vorahnung, dass er sie nicht gehen lassen kann. Und ich dachte mir die ganze Zeit, okay, das ist sicher misleading, wahrscheinlich wird Peter von einem Geist besessen und der Geist will sie in dem Moment zurückhalten. Aber wie wir dann später erfahren, war er schon immer so und macht das dann auch, als er tot ist, noch genauso. Und was ich im Nachhinein auch mega interessant fand, es gab eine super weirde, geniale Szene, wo Miles Danny Blumen schenkt und ihren Kuss auf die Wange gibt. Und dieser Moment ist so, der ging mir so unter die Haut, weil ich die Vorstellung so unfassbar gruselig fand, dass mir ein kleiner Junge Blumen schenkt und mich anflirtet. So, ich krieg schon wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke. Und im Nachhinein macht es natürlich Sinn, weil in dem Moment hat Peter einfach den Körper von dem kleinen Jungen übernommen und mal seinen Au-pair angeflirtet, was so perfide ist, das gruselt mich wirklich im Nachhinein, Max. Und du meintest ja, du hast es zweimal gesehen. Wahrscheinlich gibt's da ganz viel solcher Momente, ne, die einem dann auffallen.
Genau, weil es ja auch eine Folge später ist, es glaube ich dann auch in dieser Flashback-Folge, wo wir sehen, dass Peter auch, als er noch gelebt hat, auch Blumen aus dem Garten geklaut hat. Und also er schenkt gerne solche Blumensträuße, indem er einfach immer Blumen klaut. Aber es gibt so viele Sachen, die sich schon vorher ankündigen, dass es wirklich macht unglaublich viel Spaß. Und man muss auch unbedingt auf dieses Puppenhaus gucken. Das erschließt sich dann vielleicht auch erst beim dritten Mal gucken, weil das Puppenhaus zeigt, die Stellung der Puppen zeigt immer an, wo genau welche Person sich in diesem Moment im Haus befindet. okay. Das merkt man, glaube ich, auch beim ersten Mal. Und beim zweiten Mal habe ich es auch nicht immer gemerkt. Aber das macht es halt noch viel gruseliger teilweise, weil du dann siehst, dass bestimmte Geister eigentlich gerade nur hinter der Tür stehen und du sie gerade nicht siehst im Bild. Aber du weißt, dass der Geist da ist, weil du es im Puppenhaus gesehen hast.
Weil da war ich auch nicht sicher. Da dachte ich zwischenzeitlich auch, dass die Puppen vielleicht nur so eine Art falsche Fährte sind, weil die werden ja am Anfang auch so gezeigt, wie Flora damit spielt und dass die vielleicht auch irgendwie lebendig werden oder so, dass da irgendwas mit passiert. Aber das ist ja dann nicht so der Fall. Die liegen ja dann meistens eher in der Gegend rum. Aber wenn du sagst, dass es in dem Puppenhaus eben dann so mit der Anordnung so Hinweise gibt, das ist mir gar nicht aufgefallen.
Genau, deswegen stand ja auch einmal die Puppe von der Frau im See mitten im Raum, wo Danny einmal drüber stolpert. Mhm. Und danach werden die Kinder plötzlich ganz panisch, weil sie wissen, okay, sie ist auf dem Weg Richtung Haus und sperren sie dann direkt danach in den Schrank ein. Mhm.
Weil sie sie beschützen wollen vor ihr, ne?
Genau.
Ja, das fand ich ganz cool. Da hätte ich mir ein bisschen mehr erwünscht, mehr gewünscht noch, dass Mike Flanagan da noch mehr reinschreibt. Also, dass quasi die Geister schon irgendwie ein bisschen gruseliger dargestellt werden, als sie natürlich letzten Endes tatsächlich sind. Aber ich dachte mir auch, ich habe es nur einmal geguckt, dachte mir da aber auch schon, dass das Puppenhaus sicher anzeigt, wo die Leute gerade sind. Auch mit der Lady in the Lake, die halt unterm Schrank liegt, ganz weit weg, macht das auch Sinn. Und dass man da vielleicht noch so ein paar mehr Kameraschwenks, ein paar mehr eingeschüchterte Blicke in irgendwelche dunklen Ecken oder so hätte machen können.
Ja.
Das hätte ich eigentlich ganz cool gefunden.
Ich glaube, das liegt auch wirklich ein bisschen daran, dass Mike Flanagan hier nur die erste Folge inszeniert hat. Da fehlt mir schon auch ein bisschen in den nachfolgenden Episoden seine Handschrift, muss ich schon sagen. Also ich glaube, wenn er auch wirklich alle Folgen wieder inszeniert hätte, dann wäre das ein bisschen stärker noch rausgekommen, habe ich so das Gefühl. Vielleicht liege ich aber auch falsch.
Ja, das kann schon sein. Wobei er es natürlich auch geschrieben und produziert hat. Mhm. Also weiß man dann nicht ganz genau, wie viel Einfluss er da jetzt tatsächlich hatte. Aber Patrick, wie fandest du denn die Auflösung dann am Ende, als sich das alles dann langsam erschlossen hat, was da passiert ist in dem Haus?
Also ich fand das geht ja vor allem dann um die 8. Folge. Das ist ja so eine große Flashback-Folge in Schwarz-Weiß, wo das dann alles aufgeschlüsselt wird mit Viola als Rachegeist. Das fand ich als Auflösung jetzt gar nicht so spektakulär. Das ist für mich so ein bisschen Spukhaus, Geisterfilm, Standard eigentlich fast schon, so diese typische Geschichte von diesem tragischen Ereignis. Das ist ja auch ein mörderisches Ereignis, dann wäre auch noch nicht drüber geht, dass Viola ja von ihr, die ist ja schwer krank und lebt dann aber noch jahrelang als fast schon Pflegefall weiter und ihre Schwester ist es dann wiederum, die sie dann auch umbringt, weil sie es einfach nicht mehr ertragen kann, dass sie so von ihrer Schwester fast schon, also von der Krankenschwester so unterdrückt wird. Und das hat ja auch wieder was sehr Mörderisches, was sie dann wiederum zu einem Rachegeist macht. Und das fand ich alles, das war schön inszeniert. Also die Folge in Schwarz-Weiß, die hat dann auch wirklich so den Charakter von so einem typischen 50er, 60er Jahre Geisterfilm, Haunted House Film. Und das fand ich alles schön inszeniert. Das hat mich aber noch nicht so irgendwie jetzt überrascht oder umgehauen. Für mich hat das dann alles erst wieder funktioniert oder so einen perfekten Höhepunkt ergeben, als dann wirklich die letzte Folge kommt und das dann nochmal so nicht in eine ganz andere Richtung, aber in so eine total bewegende Richtung da nochmal geht, so wie das dann, eigentlich ist dann die Hauptstory schon beendet im Finale und der Band dieses Rachegeists wird besiegt, aber dann geht diese Folge noch so gut 20 Minuten weiter und schlägt da nochmal eine neue Richtung ein, die mich wirklich komplett umgehauen hat.
Genau, das haben wir tatsächlich nicht gesagt, dass die Schwester sie umgebracht hat, auch aus deinem Gefühl heraus eingesperrt zu werden von ihr. Mhm. So quasi das Wort, das sie gedacht hat, als sie sie umgebracht hat, ich glaube, das war dann enough, also genug, es reicht so, ich habe es lang genug ertragen, ich war lang genug eingesperrt und dominiert und jetzt bin ich an der Reihe. Und das zieht sich dann ja auch durch die ganze Serie.
Man kann es auch eigentlich eher sagen, dass es um Bindung geht in der Serie. Jetzt nicht direkt um Liebe, sondern um Bindung und halt aus verschiedenen Motivationen heraus. Einmal aus Liebe, manchmal aus Hass, manchmal aus Besessenheit. Und das sind alles so verschiedene Formen.
Ein Dialog, der mir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, ich glaube, das ist auch zwischen Danny und der Gärtnerin, deren Namen
Jamie.
Ich jetzt vergessen habe. Jamie, die wichtigste Figur eigentlich, da kommen wir gleich noch dazu. wo sie darüber reden, dass Leute Besitz und Liebe miteinander verwechseln viel zu oft, obwohl die beiden Sachen eigentlich das komplette Gegenteil voneinander sind. Und das ist generell was mir auch so realen Leben oft genug auffällt bei Beziehungen von diversen Menschen, dass es echt nicht einfach ist, so die beiden Sachen, die eigentlich das komplette Gegenteil sind und so viele Leute miteinander verbinden. Und genau, ja, wie du schon, Max, wie du schon sagst, letztlich geht's genau darum wahrscheinlich.
Ja. Es gibt ja so verschiedene Arten, also es ist eigentlich so jeder Handlungsstrang hat etwas mit Liebe zu tun, sei es zwischen den zwei Schwestern, Viola und Perdita, die dann zu Hass irgendwann wird oder zur Abneigung. Und dann geht's halt um die unerfüllte Liebe von Henry Wingrave und seiner Schwägerin. Oder halt diese besessene Liebe von Peter Quint und Rebecca. Oder diese komplett unerfüllte Liebe von Hannah und Owen. Und natürlich am Ende, die einzige Liebe, die gut ist, ist natürlich die queere Liebe von Danny und Jamie. Die führen die einzige heile Beziehung in der Serie.
Ja, und heil ist da leider auch so ein schwieriges Wort, weil sie ja nicht ganz heil sind. Nee,
heil sind sie nicht, aber es ist eine gesunde Beziehung in dem Sinne, dass sie die einzigen sind, die wirklich sich Zeit lassen. Sie überstürzen nichts. Die sind jahrelang zusammen, bevor sie überhaupt sagen, dass sie sich lieben. Und das ist halt so das komplette Gegenteil von Peter und Rebecca, die sich direkt in so eine Affäre gestürzt haben, ohne sich wirklich zu kennen und eigentlich nur eine Vorstellung des anderen lieben, ohne ihn wirklich zu kennen. Und hier, das ist dann halt wirklich bei Danny und Jamie komplett unterschiedlich, weil die sich erstmal kennenlernen wollen, bevor sie beschließen, okay, wir sind jetzt zusammen.
Ja, und mein queeres Herz hat natürlich sowieso gejauchzt, als ich dann letzten Endes gemerkt habe, dass das wirklich im Herzen, also im Positiven, im Herzen der Serie eine queere Liebesgeschichte erzählt wird, wobei ja auch überhaupt nie wirklich thematisiert wird, dass es eine queere Geschichte ist. Es wird einfach so hingenommen, auch die Tatsache, dass es schon ein paar Jährchen in der Vergangenheit spielt, wo es ja noch bedeutend weniger einfach war, diese Liebe auszuleben, das wird auch nicht thematisiert.
Na doch, sie das sagen schon, sie würden gerne heiraten, aber dass sie es nicht können, das wird ja schon gesagt.
Das stimmt, es wird thematisiert, aber es wird nicht zu einem großen Problemkomplex gemacht, quasi, der auch noch mal extra behandelt wird.
Yeah.
Das hätte dann wahrscheinlich ein bisschen zu viel Platz, ja, eingenommen. Aber wie fandet ihr denn jetzt ganz das Ende?
Ah.
Also ganz, Patrick, nicht weinen. Genau, die letzten 20 Minuten, Patrick, von denen du geredet hast, wo wir dann quasi endlich verstehen oder wo ich endlich verstanden habe, dass die Gärtnerin Jamie Carla Guccino ist, die Erzählerin und zumindest denkt man das dann auf jeden Fall am Ende und sie in der letzten Szene man eine Geisterhand, vermutliche Geisterhand auf ihrer Schulter sieht. Patrick, wie fandest du denn ganz das Ende?
Ja, ich fand es wirklich wunderschön, perfekt. Also ich muss auch sagen, bei Hill House, da habe ich vorhin noch nicht drüber gesprochen, da war es auch, dass ich gerade so das Finale und die letzten Szenen nochmal, die haben das nochmal für mich auf eine neue Ebene gehoben, weil gerade Mike Flanagan, finde ich, jemand ist, der sich wirklich so ein bisschen, Kitsch ist manchmal so ein negativer Begriff, aber er ist schon jemand, der dann sich dem Kitsch auch ein bisschen hingibt und dann so diese Emotionen wirklich in einem positiven Licht auch hochkochen lässt. Gerade Hill House endet ja wirklich sehr, fast schon eben kitschig, also ein sehr schönes, harmonisches Ende hat es. Und bei Bly Manor ist es so eine Mischung, also gerade diese Szenen, wenn Danny und Jamie dann jeden Tag ihre Beziehung so leben, als wäre es der letzte, das sagen sie ja auch selber so, weil sie nicht wissen, wie viel Zeit jetzt wirklich bleibt, weil am Ende ist ja, Viola hat von Danny Besitz ergriffen, das ist dann die entscheidende Auflösung, damit sie diesen Bann brechen kann, stellt sie sich zur Verfügung, dass Viola von ihr Besitz ergreift und danach ist Viola hat nicht mehr den Einfluss über sie und sie beginnen zusammen leben in Amerika, Jamie und Danny, und sie wissen aber nicht, wann wird es passieren, dass dieser Rachegeist doch nochmal die Oberhand gewinnt. Also sie wissen, dass es passieren wird, aber sie wissen nicht wann. Und dann gibt es wirklich sehr, sehr schöne, intime Szenen zwischen den beiden, wie sie eben diese Liebe ausleben, so gut wie es nur geht. Und gleichzeitig wird dann auch aufgelöst eben in diesem Handlungsstrang, der in der Gegenwart der Serie spielt, mit dieser Hochzeitsvorbereitung. Da kommt dann eben raus, dass das Jamie ist, die schon älter ist. Und gleichzeitig gibt's dann diese schöne Montage wirklich bei der Hochzeit, wo man dann sieht, dass das die Anwesenden da, dass die Frau, die da heiratet, das ist Flora, das hat man nicht gewusst, das wird dann enthüllt. Und Miles und Owen sind auch anwesend als Gäste da und die werden dann eben so gegengeschnitten mit ihren älteren Versionen und den jüngeren Versionen, die man die ganze Zeit gesehen hat. Also es wird dann, also da kocht dann alles wirklich hoch und die Emotionen sind so stark, es ist so berührend und auch gleichzeitig so traurig, eben weil man weiß, dass diese Liebe auch zwischen Danny und Jamie, die wird nicht ewig Bestand haben, die wird ein Ende finden oder hat eben schon ein Ende gefunden, ist leider auch tragisch ausgegangen. Und das ist so, da kommen so viele Gefühle zusammen und auf einen Schlag und das ist wirklich, also da bin ich auch wieder in Tränen ausgebrochen, muss ich sagen. So die letzten 5 Minuten von Bly Manor sind wirklich so, die machen einen emotional wirklich fertig.
Ja, es ist schon, also ich habe Rotz und Wasser geheult. Es ist schon faszinierend, wie emotional das dann nochmal wird am Ende. Und die, ich meine, im Prinzip funktioniert das ja auch wunderbar als Metapher auf irgendeine schwere Erkrankung, die halt Danny hat, die halt irgendwann ausbricht. Genau, und jetzt ist natürlich die Frage, ob es auch noch von Mike Flanagan eine 3. Staffel von Spuk Inn geben wird, wo auch immer es dann spukt. Max, du hattest ja nachgeguckt, oder? Ob man schon was zu Staffel 3
weiß? Genau, da gibt es eigentlich bisher noch nichts, weil Mike Flanagan gerade mitten im Dreh ist für seine nächste Netflix-Serie. Also es ist eigentlich quasi schon dann die nächste Staffel, ohne dass es wahrscheinlich Spuk Inn heißt. Es heißt nämlich Midnight Mass, die kommt nächstes Jahr. Und es gibt auch wieder eine Spuk-Reunion in der Serie. Also viele bekannte Gesichter aus dieser und der ersten Staffel gibt's dann auch in der Serie, die was eine komplett andere Geschichte erzählt. Da geht's um einen jungen Priester, der auf eine abgelegene Insel kommt. Und nach seiner Ankunft erleben die Bewohner dieser Insel übernatürliche Wunder und erschreckende Omen. Das ist so die kurze Zusammenfassung. Und was aber interessant ist bei Midnight Mass, das fügt sich so in dieses Flanagan-Verse mit rein, weil Midnight Mass ist der Roman, den Kate Siegel in dem Film Hush beziehungsweise Still schreibt. Und das ist der Roman, den Carla Gugino in Gerald's Game beziehungsweise das Spiel liest. Das was oben drüber das Buch, was auf ihrer Ablage liegt.
Oh, das ist absoluter Mindfuck gerade. Das
Flanagan Cinematic Universe ist wirklich schon
mindestens
am Blühen.
Und in der Serie spielen halt wieder Alex Esso, die war jetzt in der 2. Staffel, war die Mutter von Flora und Miles. Und Annabeth Gish, die war in der 1. Staffel. Rahul Kohli und Kate Siegel und Henry Thomas, die sind auch alle wieder dabei. Also im Prinzip ist es für alle Hill House cool. Und Bly Manor Fans ist es dann die nächste Serie, die sie gucken müssen.
Ja, das ist so ein bisschen jetzt wie mit Ratched, was man ja auch eigentlich als nächste Staffel von American Horror Story sehen
genau,
kann.
Genau, ungefähr so.
Ungefähr so. Dann, Max, du hattest ja noch ein paar andere Geistersachen dir angeguckt. Kannst du da vielleicht noch 1-2 Sachen empfehlen für Leute, die jetzt vielleicht doch ein bisschen mehr Grusel wollen nach Bly Manor?
Also ich habe mal geguckt, so Filme, wenn man jetzt wirklich Spuk in Hill House und Bly Manor mag, kann man sich auf jeden Fall The House at the End of Time angucken. Das ist ein Horrorfilm aus Venezuela. Und dort ist halt auch so Spuk und Zeitreisen, ohne dass ich jetzt verraten will, worum es geht. Also dort ist auch Vergangenheit und Gegenwart, die sich miteinander verbinden und dort dann Spuk draus entsteht. Das könnte, glaube ich, den Fans gefallen von dieser Serie.
Kannst du noch einmal den Titel sagen?
The House at the End of Time.
Okay. Das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Das klingt total spannend.
Und sonst halt so die Klassiker, wenn es jetzt um Geistergrusel mit Herzschmerz geht. Halt sowas wie The Others oder Das Waisenhaus.
Ach, so toll.
Oder Wenn die Gondeln Trauer tragen. Das sind ja auch so Geistergeschichten, die halt ein starkes Charakterdrama im Kern haben und sehr tragisch sind.
Ja, The Others ist einer meiner absoluten liebsten Geisterfilme. Gemeinsam mit Sixth Sense ist, glaube ich, The Others mein liebster Geisterfilm.
Das ist ja quasi Hannah Gross der Film.
Ja, genau. Das ist ganz, ganz fantastisch, finde ich, mit großartiger Nicole Kidman natürlich auch. Patrick, du hattest auch noch nachgeguckt, wo man die Filme von Mike Flanagan streamen kann. Hast du da vielleicht noch ein oder zwei von deinen Lieblings-Flanagan-Filmen und wo man die streamen kann für unsere Zuhörerinnen?
Mhm. Ich habe ja vorhin schon gesagt, seinen letzten Kinofilm, Dr. Sleep, den kann man bei Sky Ticket im Moment streamen. und dann ein bisschen unbekannter Streaming-Anbieter, Netzkino heißt der, das ist ein deutscher Streaming-Anbieter, da kann man auch einfach, ohne sich zu registrieren, kann man da streamen und da gibt's momentan sein Spielfilmdebüt Absentia, den finde ich einen ganz tollen Film. Das Problem ist ein bisschen, der ist furchtbar synchronisiert, also ich habe da kurz reingeschaut, der ist wirklich leider schrecklich synchronisiert und man kann bei Netzkino nur auf Deutsch streamen, aber den sollte man wirklich gesehen haben. Also da ist ganz viel schon drin, was Mike Flanagan ausmacht, halt noch in so einem Low-Budget-Stil, aber es ist schon sehr creepy und gruselig und emotional. Und ansonsten kann man bei Netflix, wo es ja auch Spuk in Hill House und Bly Manor gibt, da kann man noch, wo Max ja schon von erzählt hat, dieser Gerald's Game, das Spiel, den kann man da streamen. Das ist eine Stephen King-Verfilmung, die fast ein bisschen kammerspielmäßig ist. Also da geht's um ein Ehepaar, das so ein bisschen Bettspiele ausprobieren will. Und da wird die Frau ans Bett gefesselt. Und das Problem ist, der Mann hat dann Herzinfarkt und stirbt. Und sie ist aber noch ans Bett gefesselt. Und dann entspinnt sich daraus auch eine sehr skurrile, auch sehr creepy Story. Und bei Netflix kann man auch noch streamen, den, da haben wir auch schon kurz drüber geredet, dieser Hush, auf Deutsch Still. Das ist so ein bisschen Home Invasion Horror, wo eine Frau allein zu Hause ist und es bricht ein maskierter Psychopath bei ihr ein. Also ich finde die vier Filme alle super auf ihre Art, die man da gerade streamen kann und kann sie euch nur ans Herz legen.
Danke für die ganzen Tipps, Patrick und Max. Da haben jetzt unsere Geistergruselfans da draußen auf jeden Fall noch ein bisschen Nachschub, wenn Bly Manor nicht gruselig genug war oder wenn Bly Manor einfach so mitgenommen hat, vielleicht da einfach ein bisschen was schockend Gruseliges jetzt, anstatt was Tränenreiches nachzuschieben. Und ich würde sagen, da machen wir jetzt so einen richtig harten Cut und gucken noch kurz auf unsere, ich habe es jetzt einfach mal genannt, die wöchentlichen Leuchtfeuer im Streamgestöber, wo wir euch zwei Sachen empfehlen wollen, die sehr witzig sind, witzig bis cringy, damit ihr nicht in euren eigenen Tränen ertrinkt. Nachdem ihr Bly Manor geguckt habt, Patrick, willst du ganz kurz noch sagen, was du am Wochenende gestreamt hast?
Ja, zwar nicht am Wochenende selbst, aber überhaupt über die letzten Wochen verteilt habe ich mal wieder Stromberg geschaut. Das ist jetzt ein sehr harter Cut im Vergleich zu Hill House und Bly Manor, aber ich kann es nur empfehlen. Also viele haben die Serie vielleicht auch schon gesehen. Sie ist ja 2004 zum ersten Mal gestartet mit der ersten Staffel. Und es ist wirklich bis heute, finde ich, die Paraderolle von Christoph Meyer-Herbst. Also er spielt da diesen Bernd Stromberg, das ist, glaube ich, der Albtraum, jede, also die man sich nur als Chef vorstellen kann. Es geht, glaube ich, nicht mehr schlimmer. Und ja, Stromberg ist für mich bis heute eigentlich für mich die witzigste deutsche Serie, die es gibt. Also die ist wirklich so hammerhart, bösartig. Die hat Fremdscham, Humor, die hat wirklich so Cringe-Szenen, wo man gar nicht hinschauen kann. Also die sind auch wirklich bis heute, auch wenn die Serie jetzt schon ein bisschen älter ist, die haben nichts an ihrer Schärfe und an ihrem Biss verloren. Also das ist wirklich eine hammerharte Serie eigentlich, die aber auch unglaublich witzig ist und die hat auch toll geschriebene Dialoge und ja, ich kann die nach wie vor empfehlen. Ein bisschen ist es vielleicht auch ganz gut, dass wenn man die jetzt wieder entdeckt, weil es vielleicht einige gibt, die irgendwie auch gerade im Homeoffice arbeiten müssen oder so und vielleicht, wenn sie diese Serie schauen und sehen, sie sind gerade nicht in diesem Wo-Alltag drin, sondern so ein bisschen mehr zu Hause, vielleicht ist das auch so ein bisschen eine kathartische Wirkung für manche, dass sie jetzt gerade im Homeoffice sind und nicht diesen Wo-Alltag, wenn es auch nur in abgeschwächter Form ist, wie in Stromberg, auch durchmachen müssen.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es für dich kathartisch ist,
oder? Nee, gar nicht. Für mich hat das nichts damit zu tun, aber vielleicht geht's anderen so, die da wirklich irgendwie in der Bürohölle stecken oder so und die dann diese Serie schauen und denken, ach, Homeoffice ist vielleicht doch gar nicht so schlecht.
Das finde ich sehr gut. Ich liebe Stromberg. Ich habe nicht alles geguckt, weil ich mir ganz schwer tue mit Cringe, ja. Aber ich habe auch nicht viel von The Office gesehen. Aber ich mag es trotzdem. Und ich finde Christoph Maria Herbst auch ganz toll. Und den Film, den Kinofilm von vor ein paar Jahren, den mochte ich auch echt gerne. Ja, ich wollte euch noch, das ist leider nicht in der Flatrate zu gucken, ans Herz legen, Bill und Ted 3. Ich glaube, er heißt Bill und Ted Face the Music.
Bill und Ted retten die Welt.
Und retten die Welt auf Deutsch. Und den gibt's zu leihen bei Amazon für, ich glaube, rund 15 Euro. Der war, glaube ich, nur einen Tag hier in Deutschland im Kino zu sehen und der ist jetzt zu streamen, also diese Streaming-Premiere bei Amazon, die wir ja jetzt in Corona-Zeiten kennengelernt haben. Und er hat zwar nur eine 6 von 10 bei Moviepilot, ich habe ihm eine 8 von 10 gegeben. Ich habe alle drei Teile hintereinander geguckt und die ersten beiden sind gerade was eben so Themen, so ja, bestimmte Sensibilisierungen betrifft, gerade was Sexismus betrifft, wirklich nicht allzu gut gealtert, vor allem der zweite. Ich fand sie trotzdem davon abgesehen sehr charmant und Keanu Reeves und Alex Winter ganz großartig. Und der dritte Teil, ich fand den einfach fantastisch. Der hat eine wunderschöne Message. Das ist genau wie Cobra Kai zum Beispiel wirklich ein perfektes Legacy-Sequel für mich. Also da wird das Zepter auf eine wunderschöne Art weitergegeben. Und die beiden Töchter von Bill und Ted ist einfach nur fantastisch. Ist eines der witzigsten Dinge, was ich jemals gesehen habe. Max, du fandest das auch toll, oder?
Ja, ich muss noch kurz richtig stellen. Sie retten nicht die Welt, sondern das Universum. So heißt der Film.
Ach so.
Wird noch viel größer. Ich fand ihn auch sehr schön, wie sie halt eigentlich so Sequel und Reboot so ein bisschen vermischt haben mit den zwei Töchtern, die ja eigentlich noch mal so den ersten Film nachspielen, indem sie verschiedene Musiker aus der Zeitgeschichte zusammentrommeln, um einen großen Song zu schreiben. Und also mein Highlight war Mozart.
Ja, Mozart ist richtig abgegangen. Einfach nur fantastisch. Vor allem auch seine, ich habe ihn auf Englisch geguckt und wenn er dann Deutsch beziehungsweise Österreichisch redet die ganze Zeit, es ist einfach zum
Brüllen. Er schreit dann immer so, au, mein Zeh oder so, einfach irgendwas rein und das ist einfach sehr lustig im O-Ton.
Ja, genau, es ist für Deutschsprachige im O-Ton auf jeden Fall nochmal ein extra Erlebnis. Genau, dann noch einmal kurz am Ende ein ganz, ganz großes Dankeschön an unsere Fans und Hörerinnen und Hörer. Ohne euch wäre dieses Streamgestöber nicht möglich. Wir brauchen euch natürlich. Für euch nehmen wir diese Folgen auf, nicht nur für uns, auch wenn wir sehr gerne über die ganzen Filme und Serien reden und das natürlich auch sowieso machen in unserem Arbeitsalltag. Aber für euch wollen wir diese Gespräche auch nochmal aufnehmen und die ganzen Sachen ein bisschen aufarbeiten. Und wir haben ganz tolles Feedback bekommen von dem Johann. Der hat uns eine E-Mail geschrieben und er schreibt, moin, liebes Streamgestöber-Team, ich würde mir mal eine Folge nur über Sons of Anarchy wünschen, wo jedes Detail erklärt wird und einfach mal ganz ausgiebig über diese Serie gesprochen wird. Und eine, was haltet ihr von der Idee, mal einen Zuhörer dazu zu holen? Und er bietet sich an. Tatsächlich haben wir in letzter Zeit mehrere E-Mails bzw. Nachrichten von Fans bekommen, die meinten, sie würden auch gerne mal in Streamgestöber auftreten. Ich finde die Idee prinzipiell mega. Es ist natürlich nur technisch ein bisschen schwierig, weil wir das alle ja aus dem Homeoffice machen derzeit und auch niemanden bei uns natürlich wegen diversen Corona-Bestimmungen ins Studio einladen können. Aber zurzeit, wenn ihr mitmachen wollt, kann ich euch nur ans Herz legen, schickt uns eine Sprachnachricht. Schickt uns einfach ein Audio-File, am besten 30 Sekunden bis eine Minute lang über eure Lieblingsserie, über irgendein Streaming-Thema, das euch am Herzen liegt. Und wir nehmen euch wirklich außerordentlich gerne mit in den Podcast rein via diesem Audio-File. Das ist im Moment die beste Möglichkeit, wie ihr dabei sein könnt. Und Sons of Anarchy, ja, bin ich eigentlich auch dafür. Ich habe die Serie nicht gesehen, aber ich kenne Leute, die sie gesehen haben und große Fans sind. Wir hatten da ja auch schon mal eine kürzere Folge, die hat Max mit Eve aufgenommen, Max, ne? Ihr habt die aufgenommen.
Genau, und wenn man noch ein bisschen ausführlicher will, kann man auch mal auf YouTube Moviepilot gucken. Dort hat Eve auch mit seinem Kollegen von Filmstadt Sebastian Lang Livestream gemacht, den kann man sich noch angucken, wo sie auch anderthalb Stunden über Sons of Anarchy reden.
Genau, also da gibt's auf jeden Fall einiges an Material und wer weiß, vielleicht gibt's ja auch noch mal einen längeren Podcast. Ich fände das gut. Dadurch, dass sie eine kürzere Folge schon hatten, hat das erstmal nicht Prio. Aber sehr vielen Dank oder herzlichen Dank für diesen Input. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, bewertet uns sehr gerne. Das habe ich vorhin schon gesagt, bei iTunes, bei wo kann man das noch machen, Podcast Addict. Und wir freuen uns auch sehr über Kommentare von euch. Generell schickt uns euer Feedback, was ist los? Feedback an, es wird Zeit fürs Ende, merkt man wieder, an podcast@moviepilot.de. Und wenn ihr jetzt noch weitere Folgen von Streamgestöber über vielleicht Horrorthemen hören wollt, Max, da haben wir ja gerade das Screamgestöber. Was kannst du da empfehlen?
Genau, da gibt es jetzt schon zwei Folgen. Einmal mit Patrick, der ein bisschen über Hubi Halloween redet. Fand ich eine sehr schöne Folge. Und wir haben noch ein Screamgestöber-Check gemacht über die neue Walking Dead-Serie World Beyond. So hieß sie. Oh Gott, es gibt so schon so viele Serien davon.
TWDWB, für die Abkürzungen
genau mögen. Meine ganze The Walking Dead Enttäuschung in 20 Minuten komprimiert.
Ja, es gab Leute, die noch viel mehr enttäuscht waren als du, wie man sämtlichen Kommentaren im Internet zur Serie entnehmen kann. Ich fand es irgendwie okay, aber naja. Wir hatten auch im Juli, glaube ich, mit Jenny gemeinsam, Max und ich mit Jenny, die 13 besten Horrorserien bei Netflix gemacht, wo auch halt Hill House, glaube ich, auf der 1 ist, zumindest meiner persönlichen.
Mindestens.
Aber da gibt's mindestens auf der 1, auf der 0 wahrscheinlich. Und da gibt's noch weitere Empfehlungen zu Horrorserien bei Netflix, wenn euch das interessiert. Patrick, wo kann man dich denn außerhalb des Podcasts lesen?
Ich schreibe bei Moviepilot unter meinem Nickname Mr. Deephead. Und ansonsten poste ich auch ab und zu oder schreibe Sachen bei Twitter. Da findet man mich unter meinem richtigen Namen Patrick Reinbold.
Und Max, wo gibt's dich zu lesen?
Man kann mich lesen bei Moviepilot, Twitter und Instagram, immer unter Wieselmax oder Max Wieseler.
Ja, mich gibt's unter Andrea Wöger bzw. Andrea Woeger. Ist leider immer so eine Sache mit einem Ö im Internet. bei Twitter und Instagram und auch bei Moviepilot. Da gibt's mich auch noch unter Science Fiction, klein und zusammengeschrieben. Genau, neben Horror mein absolutes Lieblingsgenre. Ja, ihr könnt Streamgestöber, hatte ich vorhin schon gesagt, auch auf Twitter gerne folgen. Und das Streamgestoeber, da haben wir das gleiche Ö-Problem, das kenne ich ja schon. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, streamt was Schönes und auf bald, beziehungsweise screamt was Schönes. Tschüss! Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de/podcast.